Moin, ihr süßen Gamer! Bevor ihr in den Genuss von Game Talk kommt, lasst mich euch noch fix etwas über den heutigen Sponsor erzählen. Das ist nämlich IKEA und die haben ab sofort ein ganz besonderes Produkt für euch im Sortiment. Den Upspell. Das ist ein höhenverstellbarer 180x80cm Gaming-Schreibtisch in Schwarz. Der ist in Zusammenarbeit mit der Republic of Gamers entstanden und bietet eine ganze Reihe von feinen Features für den möbelbewussten Gamer von heute. Neben einer besonders großen Tischplatte, damit ihr auch euer komplettes Setup unterbringen könnt, gibt es auch eine Memory-Funktion für 4 Höhen und eine digitale Anzeige der aktuellen Höhe für schnelle Wechsel auch während des Spiels. Ihr könnt die Platte außerdem auf 2 verschiedene Arten montieren und dabei entscheiden, ob ihr die Aussparung auf einer Seite als Armablage oder für euer Kabelmanagement benutzen wollt. Als i-Tüpfelchen könnt ihr den Tisch auch noch durch andere Produkte der Upspell-Familie upgraden, eurer gestalterischen Freiheit sind also keinerlei Grenzen gesetzt. Wenn ihr jetzt auf ikea.de/gaming vorbeischaut, könnt ihr euch auch direkt davon selbst überzeugen. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß mit dem Game Talk. Präsentiert von IKEA und dem Upspell.
Heute Game Talk mit der Montagscrew.
Hey.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
Ist das die Montagscrew?
Ja, klar. Ja, ich meine, wir haben zu dritt erstmal, schön, dass ihr da seid, Fabian und Simon. Schön, dass ihr da draußen auch da seid an den Empfangsgeräten. Heute in Vertretung für Ilias übernehme ich den Stuhl auf der linken Seite vom Bild. Ja, linken Seite vom Bild.
Und wen vertrete ich?
Du vertrittst, wer wird da sonst sitzen? Es könnte Wirt da zum Beispiel sein, da wo Fabian sitzt, sitze ich normalerweise.
Dich eigentlich. Ach, du sitzt hier?
Ja, also eigentlich.
Ich sitze auch immer hier, wenn ich komme.
Ja, aber ich lasse dir den Vortritt, weil ich nett und höflich bin.
Möchtest du lieber Gregor vertreten oder möchtest du einfach der random Gast sein?
Es fühlt sich an, als wäre ich ein Item in diesem Resident Evil Inventar sortiert.
Da haben wir gerade noch drüber gesprochen.
Ja.
Erstmal,
wie natürlich. Heißt das? Weiß jemand den Titel?
Ich weiß nicht, natürlich hat es keine Resident Evil Lizenz, ne?
Nee, es haben mir so viele Leute geschickt, aber ich weiß den Namen auch nicht.
Da gucken wir gleich nochmal. Wir reden nämlich gerade von einem neuen Minigame, also ja, Minigame-Spiel, was man sich holen kann, was essentiell das Sortieren von der Resident Evil 4-Truhe ist. Gamifiziert, nochmal speziell als Puzzle-Game. Was ich super cool finde, ne? Ich wette, das hat bestimmt irgendwie noch so einen Twist, ne? Erst fängst du an und dann sortierst du da Kanonen und Eier, die du umdrehen musst und Munitionspacks und irgendwann werden es Leichen.
Ja, weil du natürlich die Munition benutzt. Munition wird weniger, Leichen werden mehr.
Leichen werden mehr.
Und das ist das alte Problem.
Du darfst nichts liegen lassen.
So ist es.
Oh Mann. Na, ich habe die Referenz gemacht. Also wir haben ja im letzten Jahr sah es ja noch ein bisschen anders aus mit dem Live-Sender hier. Und wir waren ja für eine Zeit lang auch zu dritt montags vor der Kamera. Mhm. Für viele verschiedene Sachen. Was haben wir?
Toonstruck.
Toonstruck war das letzte, was wir durchgespielt haben. Ne? War ein sehr schönes Spiel.
Ja, ich auch. Vermisst es auch ein bisschen.
Es hat sehr, sehr viel Fun gemacht. Aber ich hoffe, die heutige Folge wird auch viel Fun machen. Wir werden natürlich über Spiele sprechen. Wir alle haben querbeet durch die Gaming-Welt gezockt und werden uns ein bisschen drüber auslassen. Allerdings würde ich zuerst mit dem, nennen wir es mal, Thema des Tages anfangen. So riesig ist es auch nicht, aber so spannend genug. Und ich würde es mit euch gerne mal durchdiskutieren. Ihr wisst ja, ich schreibe gerade das zweite Retro-Club-Buch. Essentiell, ich habe es fertig geschrieben, aber eigentlich nicht, denn gestern kam eine Nachricht und jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und einen Artikel umschreiben, den ich schon fertig hatte. Denn Duke Nukem Forever ist wieder in den Nachrichten und wir können mal den Trailer laufen lassen. Da sehen wir nämlich die Duke Nukem Forever Version von 2001, wenn ihr euch noch erinnern könnt.
Ich weiß noch, wie wir die bei Giga rauf und runter haben laufen lassen.
Ja, ich glaube, da habe ich auch bei euch ausnahmsweise mal eingeschaltet und
geguckt. Ja. Ja, wenn man sowas dann hatte, ne? Es war immer runterladen, das hat immer sehr lang gedauert. Oder du guckst es irgendwo im Netz, also bei jemandem wie uns.
Genau, und was man damals sehen konnte, also ich meine, Duke Nukem Forever, wie wir mittlerweile wissen, Spiel, was sehr lange in Entwicklung gewesen ist, ist 2011 dann überraschenderweise rausgekommen. Aber
ich find's immer noch gut.
Diese Version von 2001, ey, in meinem Kopf habe ich dieses Spiel gezockt damals.
Es kam einem wirklich so vor, weil du diese ganzen Versatzstücke eigentlich ganz gut zusammenbauen kannst zu so einer Art von Mission oder mehreren.
Was ist denn das? Ein PC-Trader wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja. Das war damals zu der Zeit schon, also Duke war ja schon ein paar Jahre in Entwicklung damals gewesen und hatte schon etliche Wechsel hinter sich gehabt, unter anderem von der Quake Engine auf die Unreal Engine. Die Unreal Engine 1 zumindest zu dem Zeitraum. Und das war ja damals quasi State of the Art.
Naja, es sieht aber eher schon, finde ich, wie ein 90er-Jahre-Spiel aus. Wenn es ein Konsolenspiel wäre, würdest du sagen, das ist irgendwo zwischen PS1 und PS2.
Ja.
Das sieht nicht hammermäßig gut aus.
Ich glaube, das verklärst du ein bisschen.
Nee, also wir waren damals schon so, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was der Stand der Grafik war genau zu dieser Zeit, als der rauskam. haben. Aber ich weiß, dass alle eigentlich so waren, oh, das sieht doch ganz cool aus. Du hast Gesichtsanimationen, es passiert viel.
Mit den Drachen.
Ich stimme dir ja zu. Nur, also, ich weiß nicht, ob es nicht verklärt ist, weil es damals sah es noch beschissener aus in echt.
Ja, du musst zu dem Vergleich mal angucken. Ich glaube, um die Ära, nimm mal jetzt so einen Titel wie Half-Life, ne, der ein paar Jahre vor auf dem PC rausgekommen ist. Dann zu der Zeit müsste ungefähr die PS2-Version gekommen sein. Die sah um Welten schlechter aus als das hier.
Ja.
Zum Beispiel.
Aber wir haben ja vor allen Dingen leider nie das Original auch nur annähernd so bekommen. Das,
genau,
was wir dann bekommen,
genau,
haben, war ja irgendwas ganz anderes.
Es war ja ein Spiel, woran immer wieder geschraubt wurde, immer wieder ergänzt, ersetzt wurde. Ich glaube, so in den Grunddetails stand es eben schon vorher fest. Aber dann gab es eben diese lange Leidensgeschichte mit von wegen, ach, wir wollen es ja doch noch mal ein bisschen anders machen. Komm, wir können es uns leisten, das nochmal ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Das Ding ist, dass diese Version von 2001, das ist der Trailer, der damals zu der E3 gelaufen ist. Und ich weiß zumindest noch auch noch in groben Zügen. Ich habe damals auch gedacht, hey, es kann ja nicht so lange hin sein. Schaut euch an, ne? So viele verschiedene Level, ne? Sprachausgabe.
Sieht fertig aus.
Es ist fertig. Ne? Wo kann ich es kaufen? Version niemals rausgekommen. Wir haben eine ganz andere dann später bekommen. Allerdings, und wir können mal auf den Laptop jetzt hier drauf gehen. Gestern kam dann die Nachricht, dass anscheinend endlich mal ein Leak passiert ist und die Originalversion, zumindest der Zwischenstand von 2001, 4chan-Leaks hat's gegeben. Da weiß man natürlich nicht, wie sehr kannst du darauf vertrauen, weil da natürlich auch viele Fakes dann, ja, unterwegs sind.
Ich hab bisher übrigens auch gedacht, dass sie diesen Trailer eh nur zusammengebaut hätten. Das ist ja gar keine... Man kennt das ja, ne? Dass er gar kein richtiges Gameplay, yeah, dahinter hat, sondern nur schöne Animationen für das Video. Und das war bisher mein aktueller Stand. Aber wenn es jetzt eine Version gibt, die spielbar ist, bedeutet das ja, dass es durchaus eine zumindest halbfertige Version gibt, die man in die man rein kann.
Ja, ich guck gerade, weil ja, ich wollte gleich nochmal Trailer zeigen, aber gerade will die Seite nicht so richtig.
Würde ich echt gerne spielen. Das ist ja wirklich ein Stück Geschichte.
Wie lange ist denn das, was da jetzt geleakt ist, Gregor? Was kann man denn da spielen?
Ja, ich würde es euch gerne jetzt vorlesen, aber das Internet ist hier weg. Aber ist auch egal, ne? Das werde ich dann nachher nochmal machen.
Wenn
ich
aus dem Kopf,
aus der Erde. Ich kann mich nicht so genau dran erinnern.
Das haben die Publisher ja auch nicht anders gemacht. Ne?
Nein, es soll kein komplett spielbare Version sein, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Es ist auch nicht exakt der E3-Bild, also nicht der, mit dem dieser Trailer entstanden ist, aber einer aus der Zeit drumherum. Das heißt, es ist also diese Version, die damit abgebildet wird. Es soll tatsächlich ein guter Teil der Level fertig sein. Es sind auch etliche Bereiche abgegrenzt, wo man noch nicht daran arbeiten konnte. Sogar Story-Sequenzen sind mit drin und so weiter und so fort. Und der Quellcode soll anscheinend auch vorhanden sein. Also was man schon sehen kann, die Leute, die es geleakt haben, ich hoffe, dass es funktioniert. Da sind tatsächlich Gameplay-Schnipsel.
Okay, das ist dabei. Ja, sehr ermutigend.
Und jetzt hoffe ich mal, wir werden mal sehen, ob das Internet jetzt hier funktioniert oder nicht funktioniert.
Na, lass YouTube mal ein bisschen laufen. Ah, es läuft ein bisschen was.
Es läuft noch nicht ein bisschen ganz. Was, noch nicht ganz. Wir gucken mal, wenn es läuft, dann sehen wir gleich ein bisschen was davon. Die Leute, die diesen Leak quasi angekündigt haben über 4chan, haben auch erste Clips rausgegeben, wo man ein bisschen aus der Version dann sich was angucken kann.
Ah, da läuft.
Oh, es läuft mit 144p, ist auch nicht schlecht.
Ja gut, ist die damalige Auflösung.
Ja, ist originalgetreue Auflösung. Ich würde zumindest, also wenn der Quellcode vorhanden ist, es gab ja häufiger mal Leaks von Spielen, die nicht fertig geworden sind, wo sich Leute im Nachhinein hingesetzt haben. Lass mal gucken, wie wir das zusammenschrauben. Resident Evil 1.5 zum Beispiel.
Fällt einem da ein,
kann
man das komplett spielen eigentlich?
Ja, komplett.
Relativ.
Man kann drin rumlaufen, ja.
Genau, also die Version haben Leute genommen und dann selber interpretiert, ey, wo können wir das... Die leeren Stellen zusammenkitten, wo können wir selber noch was ergänzen, was wir von irgendwelchen Release-Screenshots gesehen haben, Pre-Release-Screenshots, also sind zur Interpretation. Ich denke mal, so wird es wohl ähnlich sein.
Aber was ich nicht verstehe, das habe ich, habe ja damals den Beitrag für Game One auch gemacht zu Duke Nukem Forever, hieß es.
Ja.
Ich werde es nie verstehen. Warum haben sie nicht einfach das Spiel fertig gemacht? Ich meine, es ist ja so eine einfache Frage. Du hättest ja sogar so eine Art museumsartige, Doku-artige, so eine Mischung machen können aus Spiel und irgendwie Doku über das Spiel. Klar. Du hättest selbstreferenziell, du hättest so viel machen können mit diesem Code, du hättest quasi Duke Nukem in einer anderen Engine dieses Spiel spielen lassen können und damit vielleicht was machen können. Aber sie haben es irgendwie, haben sich komplett entschieden, nee, wir machen was ganz Neues. Und das war, finde ich, der große Fehler, weil eben die Leute, die lange darauf warten, die einzigen, die überhaupt Duke Nukem noch kennen, genau dieses Setting ja im Kopf hatten.
Mhm.
Und das haben sie am Ende nicht geliefert.
Ja, stimmt. Die haben 10 Jahre noch rumgegurkt. Dann wahrscheinlich war das Spiel schlechter, was dann 2011 rausgekommen
ist. Das glaube ich nämlich auch.
Wenn sie das einfach mal fertiggestellt hätten.
So,
2011 hat, also die Version hat ja auch richtig schlechte Bewertungen bekommen. Ich konnte ihr ein bisschen was abgewinnen, weil sie eben wirklich wirkte wie so ein Zeitsprung. aber es war kein gutes Spiel.
Ich kann zumindest ein bisschen was dazu ergänzen, weil, wie erwähnt, ich speziell mich mit der Geschichte nochmal auseinandergesetzt habe wegen des Regenbruchs. Mhm. Und es scheint zumindest so ein Gefühl gewesen sein, Duke Nukem 3D. Zu der Zeit damals, das ist unter einem Prozess entstanden von wegen, wir probieren mal aus und gucken, was klappt. Ne? Und das kannst du dir jetzt zu einer Zeit, wo Spiele noch nicht mit aufwendigen 3D-Engines und großen Assets und so weiter gebaut wurden, dann kannst du sagen, ach, warum packen wir nicht mal einen Billardtisch rein, den man richtig benutzen kann? Und warum können wir nicht die Leute kaputt treten mit einem Verkleinerungsstrahl? Das kannst du alles ausprobieren oder Jetpacks reinpacken in so ein 2D-Spiel. Ja, ja. Kommst du in den 3D-Bereich rein, war es anscheinend irgendwann mal so eine Schleife von wegen der eigene Anspruch? Weil von wegen, hey, Duke 3D, also für mich war es auch einer der besten Shooter damals. Ja, ne? Ja. Und die Erwartungshaltung war natürlich riesig. Ne? Wenn Duke Nukem Forever kommt, hey, das wird alles andere wegblasen. Und dann kommen Sachen wie Half-Life raus. Ne? Da kommt dann Half-Life 2 irgendwann später und Halo im Xbox-Bereich und so weiter. Und schon sagst du, scheiße, jetzt müssen wir damit konkurrieren.
Ne? Ja. Plötzlich hat sich das Playing Field irgendwie komplett geändert.
Ja, ich weiß das nicht.
Aber sie hätten trotzdem ihr eigenes Ding machen können. Sie hatten ja immer schon, sie hatten diesen Humor, sie hatten den Trash, sie haben diese sehr absurde Story, die auch nur bei Duke Nukem so funktioniert. Damals war auch mit Frauen und so dieses Thema, hättest du noch machen können, da war noch nicht MeToo und alles. Also ich meine damit, das ist ja nun mal dann USP von Duke Nukem.
Ja.
Und ich denke, sie hätten es trotzdem machen können. Aber sie haben kalte Füße bekommen und hatten vielleicht auch nichts.
Ja, wir können gerne noch mal weitersehen, mal ein bisschen Shooter-Gameplay hier. Es ist auch eine Sache, das hat man schon 2011 gemerkt und jetzt haben wir ja nochmal eine ziemlich andere Gesellschaft.
Shenmue. Ich kann nicht anders als bei jedem Automaten an
Shenmue. Oh Gott, ja. Shenmue. Es war so, dass ich mich auch 2011 schon, hat man ja auch schon so gesehen, so eine Parodien des 80er-Jahre-Actionhelden. Anfang der 90er, glaube ich, war die Zeit reif dafür. Da konntest du ja diesen Hypermachismo schon so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und ich glaube, zu der Zeit konntest du auch sagen, hey.
So Hotshots, die Zeit.
Ja, schon, genau. Ja. Ne? Also es war so mal sich ein bisschen lustig machen über Schwarzenegger und Stallone. Und 2011 waren wir schon da angekommen, wo es so ein bisschen war, oh, der Gag ist aber auch schon sehr altbacken hier. Ja. Also habt ihr ernsthaft drüber gelacht, wenn ihr dann bei Duke Nukem Forever zu den Stellen gekommen seid, wo ihr diese Analtüren aufkitzeln müsst, wenn ihr euch erinnern könnt?
Generell nicht so viel gelacht, weil das Spiel an sich einfach schlecht war. Also
ja. Aber auch der Humor.
Ja, genau. Unabhängig vom Humor, das Spiel hat halt einfach überhaupt keinen Bock gemacht.
Na, da sehen wir übrigens jetzt hier mal die Wachen, diese Soldaten mit ihren Schildern, die infiziert sind. Da war es ziemlich cool im Trailer, dass man auf deren Schild schießen konnte und das dann auch entsprechende Schaden angezeigt hat.
Ist auch so ein Call-of-Duty-Ding mittlerweile, oder?
Ja, das sind ja alles, das ist ja heute nichts Neues mehr. Aber ich weiß noch, wie wir damals von diesem einen Detail schon beeindruckt waren, weil es gab's vorher noch nicht, dass du quasi Schaden auf so einem Schild auch anrichten konntest.
Ja.
Da kann man jetzt sagen, das ist ja im Grunde nur Grafik oder so, aber es sind halt diese kleinen Schritte der Weiterentwicklung im Shooter-Genre, wo durchaus der Trailer schon einiges gezeigt hat, was neu war.
Ich bin mir sicher, dass die bei 3D-Realms selber Ideen hatten, die cool gekommen wären, wenn das Spiel damals rausgekommen wäre. Plus, dann kommt eben der ganze andere Fortschritt, wo sie davon überrascht wurden. Das Intro von Half-Life war tatsächlich so eine Sache, ne? Nachdem das George Broussard, also der Chefentwickler, da gesehen hat. Oh, sowas möchte ich auch. Ne? Und schon ein paar Monate mehr in der Entwicklung. Und irgendwie haben sie nie die Zielgerade richtig gefunden, bis denen das Geld ausgegangen ist und sie mit Gearbox zusammenarbeiten mussten.
Aber sie haben im Grunde ja, ich weiß, würde echt gern wissen, wie der Anfang von diesem Duke Nukem geplant war. Ob sie dann sowas Half-Life-artiges sich überlegt hatten, weil in dem, was später rauskam, Forever, hat man ja so eine Variante.
Es ist diese,
man ist im Penthouse, man läuft irgendwie, es ist Action, aber vorher sagen einem Leute, pass auf, es geht wieder los. Also es geht nicht instant los, sondern man hat so diese 5 Minuten, 10 Minuten, Korridor, sag ich mal, die man langläuft.
Ja, ich habe es wegen des Buchs auch noch ein bisschen gespielt, also bevor diese ganzen Artikel gekommen sind. Den Anfang zumindest habe ich auch noch so ein bisschen im Kopf. Es gab noch eine Sequenz, wo du in einem Footballstadion gewesen bist, damit du einmal mit Action anfangen kannst. Weil du darfst einmal in einem Footballstadion einen riesigen Gegner weghauen und dann mit seinem Auge ein Field Goal schießen.
Ja.
Und dann kommt die Sequenz. Gott, dann kommt die Sequenz am Anfang, wo er von zwei Babes verwöhnt wird, während er das Spiel selber zockt und sagt, was dauert denn so lange, dass man dieses Spiel fertig macht?
Ja, stimmt. Ich erinnere mich aber, ich finde den Anfang von Duke Nukem noch am ehesten passend. Es wird halt einfach später ein langweiliges Spiel.
Ja.
Aber gerade so diese Football-Geschichte mit dem Auge des Monsters, das ist ja ein
Meme. Das ist ja typisch.
Das ist ja ein Duke Nukem-Meme. Ist ja eigentlich das Video, was man kennt, wie er das Auge durch das Tor kickt.
Es ist auch mehr, ich glaube, wenn es ein paar Jahre vorher rausgekommen wäre, es sieht aus für ein 2011er Spiel, wenn es 2006 rausgekommen wäre mit der Optik, so zum Launch, 360, PS3, ja, hätte man es, glaube ich, noch akzeptiert mit dem Look und der Spielbarkeit, aber bis dahin hatten wir ja auch schon, das war in der nach Modern Warfare Zeit, ne, und dann kannst du eigentlich mit sowas altbackenem nicht mehr wirklich kommen. Es war mehr, ich würde mir sagen, es ist nicht ultra schlecht, das Duke Nukem Forever, was wir gekriegt haben, aber es war nicht mehr als Mittelmaß und das ist nicht das Duke Nukem Forever, was wir haben wollten.
Das war absolut schlecht, es war nicht Mittelmaß.
Es war richtig. Nee, es war schlechter als Mittelmaß, würde ich auch sagen. Es ist wirklich nur was für Historiker oder Leute, die es einfach spielen wollen, weil sie das Meme kennen und dann gewartet haben. Als Spiel kann man das eigentlich komplett vergessen, ja.
Mal ganz kurz auf die 2001er Version. Ich habe dabei mal nachgeschaut. Das ist schon auch das Jahr, in dem kam auch Undying raus, Serious Sam, Red Faction, Halo. Und noch ein, zwei mehr. Und ich finde schon, dass man sagen muss, die sahen schon besser aus als das, was man in dem 2001er-Trailer von der damaligen Version gesehen hat. Da ist natürlich auch ein bisschen historische Verklärung dabei. Aber wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, als ich Halo zum ersten Mal gesehen habe oder auch Sachen wie das erste Serious Sam und so, das sah schon anders aus als das hier, ne?
Muss auch sagen, das ist jetzt natürlich das ungeschönte Gameplay aus dem Leak oder so. Das haben sie natürlich nochmal aufpoliert für den Trailer. So als Zusammenschnitt hat es zumindest irgendeinen Nerv bei mir damals getroffen. Auch wenn ich Half-Life und Halo und andere Sachen zu der Zeit gespielt habe, ich habe zumindest als alter Oldschool-Ego-Shooter-Fan, der am Nachmittag in der Schule dann die Dooms und die Dukes und alles gespielt hat im Netzwerk, habe ich schon Bock eben drauf gehabt. Aber es ist das Gleiche wie mit Shenmue 3. Ne? Also wenn es nicht gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Weil dann hätten wir
die Erinnerung. Die Erinnerung ist immer noch besser als das, was man bekommen kann. Ich möchte aber nur noch eine Sache zur Ehrenrettung von Duke Nukem, der damaligen Version, sagen. Und zwar darf man nicht vergessen, dass das ja auch ein großer Multiplayer-Titel war. Mhm. Das war die LAN-Zeit.
Ja, stimmt.
Duke Nukem wurde immer gerne gespielt. Jetzt, gerade wo ich die Pipe-Bombs sehe. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele lustige Momente ich hatte, weil ich irgendwelche im Pornoshop irgendwelche Pipe-Bombs zerstreut habe und dann wartest du stundenlang vor der Überwachungskamera, bis endlich mal einer reingeht, damit du in die Luft jagen kannst. Das ist heute nicht mehr so toll, aber damals war das so die Speerspitze des Multiplayers. Und da habe ich mir natürlich viel erwartet, viel erhofft, weil klar, du kannst eine bessere Optik haben, Halo, was auch immer, Red Faction hatte dieses geile Tunnelsystem. Yeah. Also es gibt schon bessere Engines, aber du hattest halt diesen Spaß mit dem Multiplayer schon so im Kopf. Und da war Duke Nukem doch irgendwie besonders. Und leider habe ich da ja nie was bekommen. Ich hätte, also selbst Forever war ja dann Singleplayer eigentlich. Und ich hätte gerne wieder so ein spaßiges Multiplayer Duke Nukem gehabt. Und das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man damals wusste, wie wenig Spiele es gab, die wirklich gut waren im Multiplayer, die funktioniert haben. Dann kann man das vielleicht nachvollziehen, warum dann irgendwie alle drauf gewartet haben. Heute würde ich auch nicht noch mal auf sowas warten.
Nee, da sind wir schon drüber hinweg.
Was ist denn, wir können ja gleich, es gibt ja noch andere Themen, aber Serious Sam ist doch einfach, wenn du Duke Nukem Day schon bei Wish bestellt wurde, wenn du den noch mal irgendwie bei Alibaba bestellst. Also,
du meinst Duke Nukem?
Ja, es ist, ich meine, das hat's doch auch geschafft. Es gibt immer noch Serious Sam, es funktioniert und es ist wirklich noch plumper als Duke. Also ich glaub, haben sie eigentlich einen Fehler gemacht.
Bei Serious Sam, was daran funktioniert eben, die wussten, was für ein Spiel sie machen.
Ja.
Die wussten auch, bis dahin, das Budget investieren wir. Wir sind ein Abklatsch eines Abklatsches. Ne? Aber wir machen unsere Sache so konsequent, wie wir es machen können. Serious Sam war auch eine unterhaltsame Serie. War ja auch gern gesehen auf LANs.
Ne? Ja, ist ein super LAN-Spiel. Und es ist nur, mir war es immer, es ist halt diese Massenschlacht. Yeah. Die sind auch lustig, aber die verlieren sich. Und irgendwann wird man fast müde, weil man einfach so geblendet und überfahren wird von dieser Masse an Gegnern und irgendwann ist es genug. Aber Duke hatte noch eine Story. Ich fand irgendwie doch, ich finde, es hätte es noch mal verdient. Ich sag's jetzt, ich würde einen Duke Nukem 9 noch mal kaufen.
Ich würde es rein des Interesses
halber auch noch mal kaufen. Ich glaube aber nicht, dass wir das noch mal erleben werden.
Ja. Nee, glaube ich auch nicht.
Ich möchte zumindest, also ich bin sehr gespannt drauf, inwiefern wirklich spielbarer Content und Story-Sachen drin sind in dem Ding. Rein einfach aus Videospielhistorischer Seite aus.
Ja.
Und wenn daraus eine halbwegs spielbare Version zusammengeschraubt werden kann, mit Lücken natürlich und so weiter, würde ich es mir trotzdem auf jeden Fall so zumindest noch mal angucken, das 2001er.
Absolut. Wenn es jetzt eine Mod gäbe, ich mir das einfach kurz angucken könnte und durchspielen könnte, die einzelnen Level, würde ich das auch sofort machen.
Ja.
Es ist einfach interessant. Es ist ein bisschen History.
Ja, dann lass uns mal zu den Spielen gehen, die wir gespielt haben. Da haben wir nämlich jede Menge hier. Teilweise ein paar Sachen, die hier schon mal ein bisschen besprochen wurden. Aber natürlich hat jeder noch mal eine andere Perspektive drauf. Ich habe auch viel von deinen Sachen rausgesucht, Simon. Ich glaube, der Vorteil ist es, da du im Stream zockst, kannst du jede Menge kleine Sachen mal ausprobieren.
Ja, ich mache im Moment auch lieber die kleinen Sachen. Elden Ring habe ich jetzt mit 160 Stunden durch. Und danach wollte ich erstmal nichts Langes anfangen.
Ja, verstehe. Ja, heute kein Elden Ring Talk, außer das.
Moment, ich wollte kurze Frage stellen. Sagen. Gregor, hast du es auch durchgespielt?
Ich hab's fertig gespielt, ja.
Warum?
Ich hab's beim Endgegner liegen lassen. Ja,
warum? Oh. Warum machst du den Endgegner? Du weißt doch gar nicht, welches Ende du kriegst.
Ist mir relativ egal, muss ich sagen. Ich hab, also, ich hab bis so ein Schnipsel von der zweiten Leiste vom Endgegner weggemacht und ich hab keine Motivation mehr. It's gone.
Das kommt bestimmt wieder irgendwann.
Ja, irgendwann, also das heißt nicht, dass ich es nicht irgendwann durchspielen werde per se, wobei diese Minute Abspann oder was auch immer danach kommt, das
darum geht's
mir
nicht.
Relativ geht egal.
Das Gefühl, es geschafft zu haben.
Nö.
Hör auf den Mann.
Ich will das Spiel erlebt haben, ehrlich gesagt. Ich brauche kein Häkchen dahinter machen.
Ja, das stimmt nicht. Guck mal, wenn du den Mount Everest besteigen würdest, dann bleibst du auch nicht 2 Meter davor dann stehen und denkst, ja, hier ist auch schön, jetzt gehe ich wieder runter.
Würdest du Elden Ring mit dem Mount Everest vergleichen dann?
Ja. Das ist relativ passend, das habe ich mir gerade spontan ausgedacht.
Es ist vielleicht ein bisschen komischer, wenn ich das sage, aber Elden Ring ist nur ein fucking Videospiel.
Alter, Gregor. So ich weiß, wir brauchen
It's just a fucking game.
Langsam brauchen wir jemand Neuen hier. Gregor hat sich selbst durchgespielt. Ja. Ist irgendwie an sich selbst gelangweilt. Nein, aber
kennt ihr nicht das Phänomen, ich habe zu alten Wahnsinn. PlayStation 1 und PlayStation 2 Zeiten, wenn man die ganzen langen Rollenspiele gespielt hat, ne? Dann kommt ihr irgendwann zu einer Stelle, kurz vor Ende ist es der Endboss, ist irgendwie so der letzte Dungeon und jetzt heißt es, okay, jetzt machen wir, der Dungeon ist 8 Stunden lang und ihr müsstet nochmal so viel grinden und aufleveln, um den dann so zu besiegen. Sag ich, ist mir das wert? Eigentlich habe ich alles erlebt, was ich vom Spiel rausholen will. Ich habe etliche Saves, die dann so eine halbe Stunde, eine Stunde vom Ende sind und dann, it's good. I don't care anymore.
Ey, aber gerade die letzten beiden Bossen sind auch nochmal richtig nervig.
Das weiß ich ja. Deshalb bin ich hab's zweimal probiert mit dem letzten.
Oh Gott. Die sind schon nervig, aber das muss man schon. Das kannst du jetzt nicht so liegen lassen. Ich mach nochmal einen anderen Vergleich, nicht Mount Everest. Nimm ein Puzzle mit 1000 Teilen. Es ist legitim, immer aufzuhören, wenn einfach nur ein Haufen an Teilen liegt und du weißt noch nicht, was das für ein Bild am Ende wird. Wenn du schon erkennen kannst am Ende, das wird aber ein schön gepuzzelter Cockerspaniel. Da fehlen nur noch 30 Teile. Dann puzzelst du dir natürlich auch noch rein, bis das Bild perfekt ist.
Ja, aber
sagst du nicht, ja, jetzt mach ich wieder einen Karton.
Was nimmst du dir dann aber raus, wenn du dieses Puzzleteil dann dazu packst? Weil wie viel wert ist dir dann das fertige Bild, außer den Abschluss zu haben? Weil das Bild an sich, das kannst du genauso gut in den Müll werfen danach.
Ja, ja, das kannst du natürlich nur für dich selber bewerten, aber mir war das schon. Ja.
Also wie ich mich kenne, wird es wahrscheinlich sein, in irgendein paar Monaten mache ich es einfach an und ich besiege den First Try. Dann ist egal.
Egal, was passiert, das wird nicht passieren.
Ich glaube, Elden Ring ist nicht das Spiel.
Es passiert häufiger.
Ich habe alles vergessen jetzt schon. Ich bin jetzt so 2 Monate raus oder so. Oder anderthalb. Ich könnte das gar nicht mehr spielen jetzt. Alles verlernt.
Ja, irgendwann mal.
Haben wir doch über Elden Ring gesprochen.
Verdammt, ja. Fabian hat das fast nochmal aufgemacht. Machen wir es jetzt zu und reden über aktuelle Spiele und wir werden mal kurz ein bisschen hin und her gehen. Simon, ich schau mal gerade auf deine Liste jetzt hier so drauf. Ich habe ein bisschen so die Trailer rausgesucht. Da waren viele auch unbekanntere Sachen dabei. Ich blicke jetzt mal auf Godlike Burger.
Oh, ja.
No?
Lustig. Das habe ich auch den Namen gelesen, als wir über diese Indie-Spiele sprachen, die ich hier noch liegen habe.
Dedelic macht mal kein Adventure. No? Ungewohnt.
Ja, ich habe sogar gehört, dass Dedelic so ein bisschen raus ist aus der Adventure-Welt, obwohl ich jetzt auch die prominenteren Adventures Deponia und Edna nochmal angefangen habe.
Sind die Gronk-Views runtergegangen? Na, guckt das keiner mehr?
Ich glaube, Gronk guckt man weiterhin, aber ich glaube einfach mit Adventures kann es sein, dass Adventures gerade ein bisschen Low-Burner sind, dass man mit denen nicht so viel Geld verdient. Ist aber auch egal, weil das ist keins. Das ist ein ganz normales eine Wirtschaftssimulation mit einer Burgerstation im All. Das schöne, interessante daran ist, dass man die Kiste zur Wurst verarbeitet.
Lustig.
Und natürlich aufpassen muss, dass man dabei nicht gecasht wird. Es gibt eine Menge Fallen, die man aufbauen kann. Das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel jemand, der einsam auf dem Klo ist, den kannst du dann irgendwie einsaugen und dann kriegt das keiner mit. Ansonsten kannst du aber auch Hand anlegen und die Leute selbst zerhacken. Aber dann passiert eventuell eben das, dass die Goblin-Polizei ich weiß auch nicht genau, ich hatte sie, glaube ich, nie. Aber du kannst dann natürlich gecasht werden. Mhm. Und wie immer, gibt viele Planeten. Du kannst es halt immer größer machen, immer weiter. Dann kriegst du noch mehr Werkzeuge und kannst noch mehr Burger machen. Es ist irgendwann selbsterklärend und fährt auch von alleine so die Geschichte. Aber es hat mir schon Spaß gemacht. Es ist nichts, was ich jetzt irgendwie stundenlang ohne Ende spielen würde. Einfach weil, wenn man die Mechanik gerafft hat, ist es halt irgendwie so ein typische Organisation, so ein typisches Wirtschaftssimulationsding. Aber gerade diese Action-Einlagen dazwischen und die Art, wo platziere ich die Falle, es erinnert mich sehr an so ganz alte Spiele. Es erinnert mich sehr an so weiß ich nicht C64, aber so die Zeit, als sowas noch populär war, ne, diese Art von
Management. Kreativ für eine Amiga mitgenommen, so ein kreatives kleines Game und dann hast du
für eine Amiga hätte es gut kommen können, genau. irgendwie fühle ich mich daran erinnert, aber es ist schon nicht schlecht. Also
mein erster Gedanke war, oh, das sieht aus wie Overcooked in lustig.
Es hat wirklich was von Overcooked, weil du ja auch die Burger zubereiten musst.
Ja, sieht tatsächlich sehr so aus. Ich habe das hier gerade nochmal offen, wenn du die Sachen da auf die Theke stellst. Übrigens kurz eingeworfen, das Spiel, das Daedalic ist ja auch Publisher, ne? Die publishen schon häufiger Spiele von anderen Studios, die das haben die aber nicht entwickelt.
Okay. Nein, das stimmt, aber es sind trotzdem weniger Adventures.
Das stimmt, die haben mehr so ein gemischtes Portfolio jetzt bekommen, während sie, glaube ich, an ihrem Gollum-Spiel seit Jahren immer noch
arbeiten. Stimmt, das ist es.
Hast du davon mal was gehört in letzter Zeit? Ich glaube, es gab irgendwann mal einen Teaser.
Teaser-Trailer, aber das ist natürlich ein großes Projekt, glaube ich. Da muss man ordentlich Ressourcen und Zeit reinstecken.
Da sind auch viele Leute, also fragen sich, ob man daraus überhaupt ein unterhaltsames Spiel machen kann. Und ich frage es mich auch. Ich fände es gut, wenn es funktioniert.
Muss mal gucken, was genau es bedeutet. Im ersten Moment dachte ich auch, oh, Gollum Point and Click, aber das wird es ja nicht werden. Ne? Sondern ich denke mal eher ein Action-Adventure wahrscheinlich.
Ja, das wird so ein Schleich-Action-Adventure, glaube ich. Also das konnte man ein bisschen anhand der Trailer auch schon sehen.
Bisschen so den Ring draufpacken und dann bist du unsichtbar für eine
Minute. Ist nur, irgendwie so. Eigentlich hängt Gollum doch einfach nur unten ab und chillt mit seinem Ring und freut sich einfach, dass er den Ring hat.
Das ist die geheime Geschichte, von der noch keiner weiß. Als Gollum
ist verliebt. Und irgendwie sowas.
In Gollumina.
Ich frage mich, ob man eventuell auch so Zeitsprünge in seine Jugend, wo er eben noch ein Hobbit ist und dann diesen Ring findet und dann direkt den anderen meuchelt, weil der den auch haben will, ob man diese Szenen vielleicht auch noch spielt. Fände ich einen schönen Kontrast.
Das fände ich ganz gut. Na, wird auch von Andy Serkis gesprochen?
Das ist sehr gut, wahrscheinlich zu teuer.
Oder glaube ich auch. Ja, denk ich mal.
Wette, da hat einer von der Delle gesagt, ey, das kann ich auch. Gib mir einfach das fucking Mikro. Nein, Schatz!
Würde ich machen. In meinem Kopf, ich hätte fast wieder diesen Fauxpas begangen. Ich habe Gollum ist in meinem Kopf irgendwann mal die gleiche Person wie Bilbo gewesen. Naja, als Bilbo dann zu Gollum geworden ist. Nein, Moment, ist ja ein anderer Charakter.
Das wäre aber irgendwie schön.
Es fühlt sich hier aber irgendwie so an, als ob Bilbo eigentlich Gollum sein müsste.
Es gibt diesen Moment, ne, wo Bilbo...
Ja, genau. Ja,
das ist der Angstmoment in jeder Art.
Eventuell. Aber ich würde es mir natürlich gerne angucken. Ich würde es natürlich auch einem Publisher wie Daedalic wünschen, mehr diversifizieren, was das Angebot angeht. Weil so cool auch deren Adventures sind... Ich hatte irgendwas Gefühl, ich mache irgendwie so hier die Spiele-Releases auf und jetzt sind nochmal 10 neue Daedalic Adventures da, für die ich keine Zeit habe im Moment.
Da möchte ich aber kurz, weil wahrscheinlich auf meiner Liste der Spiele, die ich gespielt habe, waren auch einige andere Daedalic-Sachen noch. Mhm. Ich muss echt nochmal sagen, wie toll und wie schön diese Deponia und Etna-Spiele sind. Ich meine, ich habe die nie gespielt, außer Whispered World habe ich mal einen Beitrag zu gemacht, aber ich habe die mir immer aufgehoben, weil ich wusste, die sind gut, aber irgendwie so Adventures waren nie so im Fokus für mich. Mhm. Und jetzt gibt's ja diese Version, wo dann auch Audiokommentar noch dabei ist. Und das ist einfach so auf so eine nette Art unterhaltsam gemacht und sympathisch und irgendwie. Und vor allen Dingen Edna hat ja auch voll den Dark-Style. Das ist ja voll düster. Ich habe irgendwie direkt in den ersten 20 Minuten aus Versehen jemanden umgebracht. Und ich dachte so, okay, wusste nicht, dass es so eine Art von Spiel ist.
Gab's übrigens Deponia Quadrilogie, will ich jetzt sagen, für eine Handvoll Euro
auf Switch. Ja, die gibt's ständig im Angebot, auch auf Xbox und so.
Also, die schon holt's euch. Wenn ihr's nicht kennt,
ich hab die alle auf Switch.
Holt's euch. Hast du auch gespielt?
Angefangen zumindest.
Ja.
Ist nicht so mit dem Vorsatz, ich spiele jetzt mal alle vier durch. Ich habe den ersten Teil angefangen für eine Stunde. Aber
es sind,
ein paar
sind auf jeden her. Fall empfehlenswert, also empfehlenswert in der Richtung. Es gab so viele Adventures dann auch, nicht nur, weil Deponia und andere Sachen so erfolgreich gewesen sind. Ich denke an sowas wie Randall's Monday, wenn einem das noch was sagt.
Ja,
so spanische Adventures, die dann auch nicht ganz so den gleichen Nerv getroffen haben.
Oder da gab es noch dieses andere mit dem Dream of the Turtle. Wie heißt das?
Runaway. Runaway,
das
genau.
War auch so spanisch,
das war auch so ein spanischer Adventure-Serie.
Auch nicht schlecht, sah schön aus, war schön gezeichnet.
Ja.
Naja,
jetzt können wir uns ja, obwohl das jetzt nicht auf der Themenliste draufsteht, aber eigentlich, was denkt ihr über das neue Monkey Island, was kommt, wenn wir hier schon in der Runde sind?
Ich habe das schon mal besprochen mit Leuten. Ich finde, wenn man die Screenshots im Nachgang anschaut, also die im Nachgang veröffentlicht wurden, weiß nicht, ob der Stil jedem so gefallen wird, weil es halt nicht so ein klassischer Pixel-Art-Look ist und in dem Interview sie ja auch gesagt haben, ja, sie müssen auch gucken, dass man das mit Controllern richtig steuern kann, deswegen wird es kein klassisches Verben-Interface in Scum-Manier geben und ich glaube, und ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Leute das abturnen wird, weil eigentlich die Leute möchten ein Spiel haben, was aussieht wie Monkey Island 1 und 2, und wo sie unten Befehlsleisten haben. Und was sie, glaube ich, nicht unbedingt wollen, ist ein Spiel, was diesen kantigen Polygon-Look in so ein bisschen Grim Fandango-Style hat. Ja. Und so sehen die Screenshots aus.
Ich bin dabei dir, was den Look angeht. Also ich, es sieht nicht schlecht aus, aber das ist nicht für mich Monkey Island. Ich brauche nicht ein exaktes PC Anfang der 90er Pixel Art Game. Und ich kann eigentlich auch auf die Werbenleiste unten verzichten. Ich meine, Monkey Island 3 ist immer noch super. Das habt ihr ja hier auf dem Sender durchgespielt, Simon.
Ja, hat auch keine.
Das sieht heutzutage immer noch fantastisch aus. Voice Acting hat auch keine Werben und so weiter.
Sobald es diese Scum, diesen Ring hat, oder wie man ihn nennt, mit den jeweiligen Angucken, den ich aus Vollgas zum Beispiel gut kenne, damit kann ich eigentlich leben. Also das finde ich noch okay, aber wenn es eben zu reduziert wird und eigentlich mehr zu einem Ablaufen und einem Button drücken wird, weil alles automatisiert von sich geht. Ich glaube aber nicht, dass
das glaube ich auch nicht.
Ich denke,
es wird diesen Ring haben.
Ich denke inhaltlich und wie du es dann steuern wirst, wird es auf jeden Fall ganz cool sein. Es ist dann so ein bisschen die Erwartungshaltung. Was kriegst du denn für das, was du dann investiert hast emotional? Ne? Wenn wir auf Broken Age zurückgehen, ich habe da ja auch dann für Ron Gilbert, wie heißt der andere nochmal? Tim Schafer?
Ja.
Weil ich Day of the Tentacle so gut finde. Hier hast du $100, spende ich dazu.
Das waren die Anfänge bei Kickstarter, als man noch richtig dumm war.
Ja.
Das Geld nur mit vollen Händen rausgefunden.
Hat's uns raus. Ja, mach die Spiele!
Ja, natürlich! Endlich eine neue Konsole!
Oh Mann, ich werde nie vergessen, dass ich die nicht mal ausgepackt hatte.
Fabian, musstest du nicht Simons Zollgebühren bezahlen? Haben wir die nicht gemeinsam abgeholt?
Also wir haben unsere abgeholt und haben bei der Gelegenheit Simons, glaube ich, mitgenommen und haben die Firma gebracht.
Habe ich dir wiedergegeben, das Geld?
Ich gehe davon aus, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, ja.
Okay. Das war aber auch schon ich hoffe, 10 Jahre du wirst nicht in Ujas bezahlt. Das wäre nicht ganz cool. Ja, das war so ein bisschen die Zeit, aber Broken Age war ja auch so ein Beispiel. Das war ja ein moderneres Adventure, was die dann für damalige Zeit moderneres Adventure rausgebracht haben. Und es hatte nicht so das gleiche Feeling wie so ein Day of the Tentacle. Mhm.
Warum nicht Thimbleweed Park Style? Einfach neu pixeln mit einem geupdateten Humor? Und ich finde, Thimbleweed Park hatte trotz der Optik aktuelle Bezüge und hat sich ja auf so einer Metaebene auch befunden, die ja heute sehr populär ist. Also man könnte es durchaus machen.
Wenn du solche Revivals dann machst, meines Erachtens ist es, geh wirklich dann konkreter auf die Technik. Shenmue 3, um da mal wieder kurz hinzugehen, in Dreamcast-Optik. Das hätten sie in Dreamcast-Optik rausbringen müssen.
Das ist doch in Dreamcast-Optik. Ja.
Ein bisschen unter Dream, ja. Das war eine Steilvorlage, muss man sagen.
Ja, stimmt.
In Qualität, ja. Dreamcast-Qualität.
Ey, das und diese QTE oder weniger von diesen Spielen, also sie hätten es schon ein bisschen besser machen können.
Ja.
Shenmue 3. Aber ich erwarte viel. Ich meine, diese Kunstdiskussion, Style-Diskussion, die gibt's bei jedem der letzten Monkey Islands, gab's die auch bei den überholten Versionen, ne, von 1 und 2. Und wir haben ja gerade mit Ede, haben wir ja die Version gespielt.
Das Curse, ne, habt ihr gespielt?
Wie bitte?
Das Dreier habt ihr gespielt.
Nee, das Dreier
haben
wir gespielt. Jetzt haben wir das Einser gespielt. Und es ging wirklich, das ganze Spiel über ging's, spielen wir jetzt die Version mit Talkie oder die alte Version ohne. Am Ende hat Anton uns eine Version hingespielt, die hatte die alte Optik und ein Talkie, also die Sprachausgabe. Und die hat am meisten Bock gemacht. Das ist das Krasse. Man hat irgendwann vergessen, dass es überhaupt noch eine übergeordnete Grafikebene gibt, weil man sie auch nicht mehr bekommen hat. Aber es war, ich würde lieber Sprachausgabe tauschen gegen so ein geupdatetes Optik.
Ja, Klassik-Optik und Talkie ist es eigentlich die ideale Kombination.
Aber das gibt's offiziell so nicht, ne, von den ersten beiden Teilen.
Nee. Also da gibt's ja diese Remakes, wie man sie nennen möchte, aber sobald du die Grafik wechselst auf die Oldschool-Optik, ist die Sprachausgabe weg. Du musst es dann, es gibt Patches, womit du es rippen kannst für ScumVM, sodass du alte Grafik mit Voice-Over haben kannst.
Leider fehlen dann immer noch ein paar Sachen. Dann gibt's irgendwie so Atmos-Sounds, Geräusche fehlen manchmal. Also es ist nicht viel, aber es fehlt trotzdem irgendwas. Also du kriegst nie die 100% perfekte Version mit Talkie und Retro. Aber ich finde die Optik nicht so schlimm. Ich sag's jetzt mal. Ich kann damit leben. Es ist auch nicht mein Highlight, mein Stil, aber ich finde den immer noch besser als den Stil von 1 und 2 in der Remastered-Version. Irgendwie war das für mich zu, als hätten die keinen Style gehabt, als hätten die keine Ahnung gehabt, was Monkey Island ist. So fühlt sich für mich an irgendwie.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Diskussion um den Stil dann aufhören wird, sobald das Spiel draußen ist, weil das Spiel wird ziemlich geil werden. No?
Ich will
bei Ron Gilbert bin ich mir da sicher.
Ja, aber ich bin mit so Vorschusslorbeeren.
The Cave war aber auch kein Monkey Island Point-and-Click-Adventure.
Das stimmt. Ja. Ich guck mal kurz, was er noch so gemacht hat. Aber mir sind
Pyjama Sam zum Beispiel. Kennst du den noch?
Nee, denkst du dir das gerade aus?
Nein.
Und gucken, ob ich jetzt sage, ja klar, habe ich gespielt.
Nein, kennt ihr nicht diese ganzen PC-Kinder-Adventures? Na gut, ich habe ja auch da damals ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit gemacht, also bin ich noch ein bisschen vertrauter damit. Aber der hat, nachdem er bei dann Lucas Film Games raus gewesen ist, hat er mitverantwortet viele von diesen Point-and-Clicks für Kinder. Ne? Und da ist so, glaube ich, Pyjama Sam oder dieses Auto. Ja. Und wie das heißt, hast du wahrscheinlich ein paar Titel oder so da gerade.
Piglet's Big Game mit, wie heißt denn mal Piglet im Deutschen? Ferkel von
Winnie Pooh, genau.
Ne? Was hat er gemacht?
Da gibt's auch, also ein paar Leute sind wahrscheinlich jetzt da draußen, die zuhören, sehr nostalgisch dabei.
Aber Thimbleweed Park war ja gut, muss man fairerweise sagen.
Ja, also allein das zeigt ja, dass sie es noch drauf haben. Sie haben den Humor einfach noch drauf und die Rätsel sind gut und eigentlich Thimbleweed Park ist 10 von 10.
Das genau. Wir werden bestimmt nochmal drüber sprechen, wenn es dann hoffentlich irgendwann draußen ist. Nicht ganz bis dahin, aber bis in einem Moment machen wir eine kleine Pause.
Pause.
Inka Bause. Eine kleine Inka-Pause und dann sind wir gleich wieder da. Wir sind wieder zurück aus der Pause und wollen uns tollen Spielen dann widmen. Fabian, erzähl uns ein bisschen was über Martha is Dead.
Oh ja, ich dachte, du fragst mich jetzt nach Rogue Legacy. Das habe ich nämlich sehr ausführlich gespielt. Dann habe ich leider erfahren, dass Ilias da schon sehr viel drüber gesprochen hat.
Du kannst aber gerne.
Ist aber nicht schlimm.
Sagen.
Ich erzähl mal was über Martha is Dead, weil es ist ja eigentlich eine gute Runde. Das Spiel ist schon 1-2 Monate draußen. Da läuft im Hintergrund gerade ein bisschen ein Trailer, wo man auch mal was aus dem Spiel sieht, weil der Launch-Trailer ist nicht so repräsentativ für das Spiel. Ist ein Horror-Adventure, spielt in den 40er Jahren in Italien, stammt auch von einem italienischen Studio und hat normalerweise auch italienische Sprachausgabe, hat aber auch erstaunlich okaye deutsche Sprachausgabe, wenn man das denn möchte. Und es geht um ein Zwillingspärchen, Martha und Julia. Und Martha ertrinkt am Anfang in einem See und man zieht sie als ihre Schwester dann da raus und dann ist man so geschockt und neben der Spur in dem Moment, dass dann, als die Eltern angelaufen kommen, das sind Zwillingsschwestern. Dann verwechseln sie, weil sie hat der toten Schwester die Kette abgenommen und hält die in der Hand. Und weil sie so traumatisiert ist in diesem Moment, löst sie das da nicht auf. Und dann denken die Eltern also, dass die andere Schwester gestorben ist und die andere noch lebt. Und da ihre Schwester, die ertrunken ist, aber gehörlos war, kann sie auch mit ihren Eltern nicht mehr sprechen. Und sie muss auch immer so tun, als versteht sie nicht, was die Eltern sagen. Und dann wohnt man mit denen da weiter in dieser Hütte im Wald. Und hört dann unfreiwillig immer Sachen mit und findet raus, dass die Mutter eigentlich die andere Schwester immer lieber mochte und dass sie sich, also jetzt mal überspitzt gesagt, teilweise wünschen, dass doch, oder dass sie, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich richtig zusammenbekomme, dass sie eigentlich froh sind darüber, wer ertrunken ist, weil sie ja denken, es war die andere Schwester, die Mutter nicht so gerne mochte. Und gleichzeitig versucht man auch rauszufinden, was ist denn eigentlich mit der Schwester wirklich passiert? Hat die sich da das Leben genommen? Ist sie ermordet worden von jemandem? Und das Ganze ist halt auch im Setting des Zweiten Weltkriegs. Die Eltern spielen da auch eine Rolle, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, aber das Kriegsgeschehen geht da auch nicht unbeteiligt an denen vorbei. Du kannst im Hintergrund gerne nochmal den Launch-Trailer anmachen, falls du den oder falls die Regie den hat, kann sie den auch abspielen. Da sind nochmal so ein bisschen so atmosphärische Bilder zumindest auch drin. Es sieht überragend gut aus. Also es ist ein richtig schönes Spiel. Ach, du hast es gespielt?
Ja, ich hab's durch.
Ach, funny, da muss ich ja gar nicht so viel erklären.
Nee, mach mal.
Ich bin aber gespannt, was du gleich sagen wirst, weil ich war da eine Zeit lang echt gefangen drin. Ich fand es gibt ja zwischendrin immer so albtraumhafte Sequenzen, die das Spiel auszeichnen. Ich fand die erstaunlich schockierend. Also sie sind ja auch in der PlayStation-Version teilweise rausgenommen. Da gibt es manche Sachen nicht, die man da im Spiel machen kann oder muss. Du kannst die auch überspringen, weil die sind nicht so ohne. Und ich glaube, wenn man da sehr sensibel ist, was Gewalt angeht oder auch Verstümmelung von Körpern, kann einen das ein bisschen abtören, was man da teilweise machen muss. Ich fand aber, so cool, wie ich es am Anfang fand und wie ich dachte, ey, das sieht echt gut aus und das ist spannend und ich will wissen, was passiert, ist dann halt viel sehr langsames Rumlaufen, sehr vieles Abklicken von Sachen und es ist sehr darauf aufgebaut, dass man hat eine Kamera, dass man dann immer neue Objektive findet, dass man anderes Zubehör für die Kamera findet, wie ein Stativ, damit man an einer bestimmten Stelle dann Sachen fotografieren kann. Und ich finde, das trägt es leider nicht so über die gesamte Länge, die, glaube ich, nur so 6, 7, 8 Stunden ist. Fand das zunehmend dann leider ein bisschen langweilig, aber eigentlich schon erstaunlich kompetent und gut gemachtes Spiel, in das man vielleicht ein bisschen mehr spielerische Vielfalt hätte reinpacken müssen. Wie hat dir das gefallen,
Simon? Ja, du hast es super zusammengefasst, sowohl die Story, ohne zu viel zu spoilern, als eben auch so das Gameplay, was tatsächlich ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen fast schon melancholisch, eher ein Walking Simulator an manchen Stellen. Es ist aber auch, finde ich, durchaus okay, weil man viel alleingelassen wird mit ihren Gedanken über die Familie, über ihre Schwester, über die ganze Situation. Dann ist ja auch noch Krieg. Die quasi die Einschläge sind quasi nur ein paar Meter weiter und ständig auch sind Soldaten in der Nähe. Der Vater ist ja irgendwie General, glaube ich, der Deutschen. Ich will jetzt da nicht reinreden, aber es ist sehr atmosphärisch. Was mir gefällt ist, also es ist ein bisschen langweilig, aber fast schon gepflegte Langeweile, die eben auch sein soll, damit man auch so ein bisschen ihre Welt, ihre Sicht versteht. Diese Fotoebene ist zum Glück nicht so permanent präsent und notwendig, dass man jetzt irgendwie sich wirklich damit befassen muss. Es gibt ein paar Mal Situationen, wo man Fotos machen muss, unter anderem Geisterfotos, da brauchst du dann andere Objektive und alles. Dann fotografierst du mal ein Grab oder so, um da dann eine Cutscene und Informationen zu triggern. Aber es ist nicht so wie jetzt, weiß nicht, Fatal Frame oder irgendwas, wo man wirklich das permanent benutzt.
Ja.
Was mir sehr gefallen hat, ist wirklich das Spiel, wenn man es durchgespielt hat, dieses Gesamtkunstwerk hat mir sehr gefallen, weil es wirklich eine ziemlich harte Story ist, die einen auch echt mitnimmt und vor allen Dingen, die einen auch so ein bisschen traurig zurücklässt, weil es auch keine wirkliche, es gibt keine positive Auflösung oder so. Ne? Es ist ein Drama, es ist eine Tragödie, das Ganze. Und es hat eine Menge Twists, also es wird einen bis zum Ende, glaube ich, durchaus noch wach halten und interessiert lassen. Aber es ist ja auch kurz, wie du gesagt hast, so 6-7 Stunden, dann ist man durch. Ich würde es sehen wie so eine Miniserie, wie eine ruhigere Miniserie mit geiler Optik, wo man aber auch wirklich speziell Bock drauf haben muss. Und dann eben, und das ist der Part, wo ich auch sage, Alter, da habe ich teilweise geschluckt, da sind wirklich Sachen dabei, wo du echt überlegst, Alter, will ich das jetzt machen? Und ich habe teilweise so gespielt. Also ich habe ein, zwei Szenen, habe ich wirklich so getriggert, weil du schneidest da auch jemanden auf und so. Und das sind einfach Sachen, da zieht sich bei mir alles zusammen.
Das ist richtig eklig.
Aber ich finde, diese Szenen sind so wichtig. Deswegen finde ich es fast schade, dass wenn die rausgenommen wurden oder so. Mhm. Weil einfach die Art, dass du da deiner toten Schwester...
Das darfst du nicht spoilern.
Ja,
also kannst du spoilern,
okay.
Aber es ist schon.
Nein, aber es geht mir mehr um die Brutalität, gar nicht, was du da machst. Ja. Aber halt, das ist schon wichtig, finde ich, dass man das macht. Aber wie gesagt, ich fand's auch als ein bisschen heftig.
Ich finde, mir war es wichtig, das Spiel hier nochmal zu erwähnen, auch wenn ich jetzt nicht komplett begeistert davon war. Ich finde, dass es schon ein sehr ambitioniertes und ungewöhnliches Spiel ist. Also Stimmung echt eigentümlich und halt aufwendig produziert. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Spiel, was komplett einfach unter dem Radar irgendwie durchgeflutscht ist vor 2 Monaten oder wann immer das auch rauskam. Gut, ich glaube, es kam auch in der gleichen Woche wie Elden Ring, was vielleicht nicht super smart war, das Spiel da zu releasen. Ja. Aber es ist ein Spiel, wo man auf jeden Fall mal reingucken kann, wenn man sich eben für etwas langsamere Horror-Adventures interessiert, dann ist das durchaus mal einen Blick wert. Und ich bereue es nicht, das jetzt gespielt zu haben. Es hätte vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr Aufgaben hätten da noch drin sein können, aber ansonsten schon ein sehr interessantes Spiel.
Ja, ich habe bisher nicht die Zeit gefunden, das zu spielen. Also ich hatte auch nur am Rande davon gehört, speziell wegen der Trigger Warnings, die da mal gekommen sind. Du hast häufig im Indie-Horror-Bereich immer so eine interessante Mischung aus, oh, wir haben eine coole Idee und ein Konzept. Und wie gut können wir das umsetzen? Du hast in manchen Bereichen dann entweder, oh, hat's vielleicht am technischen Budget gemangelt oder wir konnten den Umfang nur ein bisschen geringer machen. Wir werden auch gleich nochmal über ein anderes Spiel sprechen von dem Entwickler, das ich im letzten Jahr durchgespielt habe, also über das neue Spiel von denen, aber da musste ich so ein bisschen dran denken. Du hast ja auch Made of Scare zum Beispiel gespielt, ne? Was ja auch so eins ist vom wegen, so ein bisschen walisische Mythologie, aber dann als Ego-Horror-Game und dann wird ein ganz spielerisch lahmes Schleichding mit sehr nervigen Stellen dann draus gemacht.
Ja, man hat diese Spielzeitstreckung hat man halt, also auch hier läuft oft hoch, runter so, aber ja.
Genau, wie kannst du ungefähr, also es hängt natürlich immer damit zusammen, wenn sie mehr Budget gehabt hätten, mehr Zeit gehabt hätten, um an gewissen Teilen zu schleifen. Ich bin okay damit, dass die nicht perfekt dann durchgearbeitet sind, und aber häufig ist da noch irgendetwas, was dich da so ein bisschen mit rauszieht. Ne? The Medium ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, es hat ein bisschen mehr Budget gehabt, aber da ja auch so das Gefühl, okay, wir machen Silent Hill nicht ganz so gut.
Also Mata ist der schon besser als The Medium, wenn ich das jetzt
hoffe ich mal.
Also zumindest hat es mir besser gefallen. Auch wenn es natürlich eine andere Art von Spiel war.
Absolut, es ist wirklich eher so das Äquivalent zu so einem Indie-Arzi-Fazi-Film, ja, der einen so mitreißt, wo man am Ende fast eine Träne im Auge hat, wo man sich vielleicht manchmal auch ein bisschen durchquälen muss, aber wo man doch zufrieden ist, wenn man's, also wenn man durch ist, hat's einem meistens auch gefallen, wenn man so lange dran geblieben ist. Mhm. Hast du es denn zu Ende gespielt?
Nicht ganz, ich habe kurz
vor dem Ende
dann jetzt mal aufgehört. Ich mach das
beim letzten noch. Hast du beim letzten Endgame das liegen lassen?
Scheiße, Mann.
Das mach ich dann irgendwann in 3 Wochen mal, 3 Monaten.
Ich spiel's aber noch zu Ende. Wir machen
ja, genau. Weil
ich spiel das noch durch und du spielst Elden Ring noch.
Ja, machen wir so.
Dann schicken wir uns gegenseitig Screenshots, die werden hier im Game Talk gezeigt.
Es hat echt ein sehr emotionales Ende und würde mich freuen, wenn du es noch zu Ende spielst. Wäre schade, wenn du jetzt gerade das Ende nicht mitnehmen
würdest. Ich habe ein bisschen Angst davor, vor dieser ultimativen Eskalation zwischen der Familie und Julia dann, weil es auch wirklich unangenehm, wenn du dann immer mitbekommst, dass sie hört, dass die Mutter sie eigentlich scheiße findet. Das
ist eigentlich auch eine geile Idee, oder?
Eigentlich ja, ist es eine geile schon Idee. Geil, aber es ist schon auch, ich glaube, gerade für Leute, die jetzt selber auch betroffen sind von einer ähnlichen Form von Gewalt, die sie erfahren haben, also auch psychischer Gewalt, ist es, glaube ich, echt ein anstrengendes Spiel, weil das teilweise wirklich sehr, sehr unangenehm ist, was da so gesagt wird und was passiert da drin einfach.
Ja.
Also ja, ich glaube, ich war halt, wie gesagt, einfach ein bisschen irgendwann raus, weil es so träge war und ich gedacht habe, oh nee, jetzt, ich will nicht aber, wieder, du hast dann immer diese Karte, es gibt viel Wald um dieses Haus, das ganze Spiel spielt eigentlich ja nur in diesem Haus und in dem Wald und dann immer so, okay, lauf noch den Punkt ab, da musst du wieder was machen und den und es dauert einfach immer so lange, dahin zu kommen.
Absolut.
Es passiert wenig zwischendurch.
Du könntest das Spiel auch in 3 Stunden durchspielen.
Ja.
Aber warst du zwar, ich will jetzt auch nicht spoilern, ist auch kein Spoiler, aber warst du schon bei dieser Puppenszene und so?
Ja, das habe ich schon mal
gesehen. Ich meine, das sind Sachen,
ja,
das sind wirklich Sachen, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Also das ist schon ganz schön cool gemacht. Die machen mit wenig viel. Also wie gesagt, es stimmt, man ist die meiste Zeit in dieser Location, die eigentlich nur besteht aus Haus und ein bisschen Umgebung und dann das Wasser, wo man die Schwester findet, aber es wird sehr oft irgendwo anders hin.
Ja.
Die Kamera wird irgendwo anders hingeführt, wo dann eben ja Dinge, die in ihrem Kopf stattfinden, visualisiert werden und die sind halt auch nochmal cool. Also ich kann es nur empfehlen, wer auf sowas Bock hat, so ein bisschen Psycho, Depri, Horror oder Grusel mit ekligen Elementen ist da genau richtig.
Mhm. Können wir die Überleitung mal direkt machen zu einem noch gruseligeren Spiel, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
Da hab ich Bock.
Nein, gelogen, ist nämlich super, super gut. Angekündigt vor einiger Zeit ein neues Beat'em'up aus dem Turtles-Universum, das dieses Jahr erscheinen soll. Ein finales Datum gibt es nicht, aber ich konnte jetzt schon in eine Vorabversion reinspielen, die gerade auf der PAX, glaube ich, gezeigt wurde. Ersten 2 Level kann man spielen. Es fühlt sich sehr fertig an, muss ich sagen, rein, was die Spielbarkeit angeht. Also ihr seht hier etwas vom ersten Trailer hier, sehr ähnlich oder angelehnt an Turtles in Time von damals, aber noch mit dazu jetzt mit April und Splinter, die man spielen kann. Ich fand's großartig. Es spielt sich richtig gut, schön fluffig, hat sehr viele Moves auf dem Controller drauf. Auch das eigentliche Kämpfen hat so sehr schönes Feedback. Du kannst eben auch bis zu 4 dann gleichzeitig zocken. Wir so nicht werden es euch auch noch mal ein bisschen ausführlicher im Retro-Club diese Woche zeigen. Da haben wir es ein bisschen im Koop gezockt und zum Vergleich auch noch mal das gute alte Ubisoft Turtles in Time Reshells rausgepackt, was als eines der schlechtesten gilt.
Das stimmt. Ich habe hier gerade wieder gedacht, so sollte halt auch das Monkey Island aussehen, weil du liebst das Spiel halt auch deswegen, weil es so krass pixelig ist und weil es aussieht wie die alten Spiele. Ja. Und du möchtest nicht, dass es aussieht wie Turtles in Time Reshelled.
Nee.
Und da befürchte ich aber, dass das eher so aussehen wird, wie so ein bisschen Billo 3D-Look. Und mach doch einfach ein Pixelspiel draus, jeder liebt es.
Vielleicht kriegt man damit eben die jüngeren Leute nicht mehr, so die Handy-Generation. Ich weiß es nicht, ist nur eine Theorie. Vielleicht stehen die einfach nicht auf Pixel-Look.
Mittlerweile ist es ja auch ein Stilmittel geworden. Also selbst Leute, die nicht die Nostalgie haben, um solche Spiele dann heute noch mal attraktiv zu finden, das ist ja auch mittlerweile eine Form, wie man solche Spiele umsetzen kann. Ne, diese bewussten Kanten hast du früher ja auch nicht gesehen, sondern die hat der Fernseher ja auch irgendwie verwischt. Und jetzt willst du aber die sauberen, glatten Kanten haben, weil das dich daran erinnert. Turtles zieht sowieso auch als Marke, ganz gut. Ich glaube, da wird zusätzlich zu den Nostalgie-Leuten dann auch jede Menge neue Fans mit dazukommen. Das Spiel an sich ist schon cool.
Ich will das auch haben. Ich will das gerne mit euch spielen. Also ich bin auf jeden Fall offen.
Ne? Hat ihr Spiele online?
Es müsste eigentlich. Online konnte ich jetzt nicht mit dieser Version ausprobieren, aber es sollte ja nicht wirklich groß was dagegen sprechen, selbst wenn es nicht so ist. Ich meine, sie hatte auch schon gesagt, also sie und ich hatten damals das alte Turtles in Time bei Speedrun-Dale gemacht. Müssen wir eigentlich auch einen Speedrun draus machen.
Ich wäre voll dabei, dann brauchen wir aber noch einen vierten. Aber ein vierer Speedrun wäre schon ziemlich cool.
Es wäre schon eigentlich
würde ich gerne cool machen, der Heinki ist bestimmt dabei, oder? Oder du?
Ja, nicht so schnell da drin, ich habe ja keine Speedrun-Erfahrung.
Das ist egal. Es geht ja, man trainiert sich ja nur darauf, genau, wer was macht, zu welchem Zeitpunkt.
Und wenn es nach dem letzten Speedrun geht, macht einfach Sia die Gegner alle fertig und ich gucke, dass ich nicht im Weg stehe.
Sia macht die Ansagen, genau, und wir geben ihm irgendwie
Hilfe. Hau den nach hinten, okay.
Ich.
Nimm das Special nochmal dazu. Also wenn ein Datum angekündigt wird, es wundert mich ein bisschen zu dem Zeitraum, wo wir das jetzt hier aufnehmen, vielleicht passiert das zwischen der Ausstrahlung noch, aber es gibt noch kein offizielles Release-Datum für dieses Jahr, steht nur 2022. Es schien aber fertig genug zu sein, wenn sie jetzt nicht die ganzen Level, die anderen noch nicht gemacht haben, würde es mich wundern, wenn es zu lange dauert, bis es rauskommt. Bisher, von dem, was ich gespielt habe, großartig. Also richtig gut. Mindestens auf einer Stufe mit Streets of Rage 4, was ja auch ein sehr schönes Revival war.
Das war ein richtig gutes Ding. Ne? Ja. Sowas will ich mehr.
Auf einer Stufe damit.
Qualitativ. Ne? Streets of Rage 4 war auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Es war ja auch doppelt so lang wie die alten Games und ich musste das schon ordentlich am Arcade-Stick rumballern, bis ich es durch hatte. Die Gegner waren heftig. Das war hier weniger schwierig.
So. Ja, okay.
Ne? Ja, da haben wir ein bisschen Turtles noch mal gemacht. Dann können wir jetzt gerne wieder mal zu deiner großen Spieleliste gehen, Simon. Und
ach, ja, nimm doch am besten das aktuellste Spiel. Was
Track Yomi, würde ich einmal
Yomi, genau.
Wollen.
Sehen, wie es ist.
Ja, das hast du gerade durchgespielt, ne?
Genau, habe ich gestern durchgespielt. Ich habe es vorgestern angefangen und dann gestern durchgespielt. Sind ungefähr, ich sag mal, 6-7 Stunden. Oh, direkt interessant, weil das Erste, worauf ich achte, ist, ob dieser Filter an ist hier. Es gibt so einen körnigen Filter.
Das ist der Standard-Trailer eben, was sie dafür angelassen haben für YouTube.
Nö, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, sie haben es rausgenommen, weil es eigentlich es ist nicht störend,
es ist die YouTube-Kompression. Die Videos sehen leider mit dem Filter nicht so geil aus.
Nee, aber es sieht halt schon aus wie ein Film von hier Akira Watanabe?
Kurosawa.
Ey, es ärgert mich so sehr, weil ich kenne den natürlich, aber ich habe den Namen eine Million Mal schon falsch
gesprochen. Du meinst Ennio Morricone?
Genau. Nee, Kurosawa, also er hat so ein bisschen diesen Style und was mir echt gefällt, man sieht es vielleicht jetzt hier im Trailer auch, wobei es zu schnell geschnitten ist dafür. Man läuft von links nach rechts natürlich, aber es geht auch in den Raum rein. Es ist also nicht nur so ein reines 2.5D-Spiel. Was passiert ist klar, sieht man ja, aber man hat ständig so richtig schöne Fahrten. Also so mit Schärfeverlagerung im Vordergrund, dass du da irgendwas im Vordergrund siehst. Dann hast du manchmal eine Beobachterperspektive aus einem Fenster raus. Aber die ganze Zeit, es bewegt sich was, es fährt was. Du hast so eine, es ist wunderschön. Es ist wirklich ästhetisch ohne Ende. Das Spiel selbst ist aber bei Steam ein bisschen abgekackt, hat nur ausgeglichene Bewertungen, was immer schon ein Zeichen ist, da ist schon was nur ausgeglichen, dann kann das ja nichts sein, weil, und das kann ich auch nur ein bisschen, das kann ich schon bestätigen, aber mich hat's nicht so sehr aufgeregt, aber viele beschweren sich über die Steuerung. Es ist, wie gesagt, ein Samurai, das ist ein Schlitzspiel, das heißt, du hast halt die üblichen Geschichten, du musst blocken im richtigen Moment, dann hast du
das Umdrehen Zeit, auch noch, ne?
Was meinst du mit umdrehen?
Also, dass du, ich greife an, aber dann muss ich bewusst nach hinten angreifen, damit ich den Typen hinten dann angreife.
Sowas auch, genau. Es gibt auch Moves, die nur funktionieren, wenn du nach hinten schlägst. Also, es gibt schon ein ordentliches Moveset. Das Problem für mich, und ich bin sicher, man kann das lernen, aber für mich war es das Timing. Du kannst nicht einfach Button mashen, was ja auch okay ist, sondern du musst genau von der Animation ausgehend die Buttons im richtigen Zeitpunkt drücken und dann funktionieren die Kombos. Das ist aber in diesem Massenkämpfen, wo du teilweise links hast, du rechts hast du einen, dann ist noch jemand mit dem Bogen, der irgendwie in dritter Reihe steht. Du hast keinen Überblick mehr manchmal über die Bewegung. Ich bin mir sicher, dass man das lernen kann. Ich habe es bis zum Ende, habe ich es immer noch nicht so hundertprozentig hingekriegt, den Move zu machen, den ich wollte. Es gibt zum Beispiel einen, da blockst du und dann drückst du gleichzeitig noch irgendwie schnell X und dann macht er nach dem Block direkt so einen Schlag. Ey, jeder zweite Versuch habe ich nicht hingekriegt. Und ich weiß, wie er geht, aber du kriegst es einfach nicht hin. Und dann denkst du, manchmal liegt's an mir, liegt's am Spiel. Und ich glaube, da kommen die negativen Bewertungen her. Wenn man das mal wegnimmt, diese Art von Problem, dann ist das ein echt schöner Schnetzler, eine Revenge-Story, in der man ab und zu auch unterschiedliche Pfade nehmen kann, aber an sich sehr schlauchig. Dann storytechnisch kann man auch immer wieder mal so Optionen wählen. Mache ich das für die Liebe, für die Ehre oder was war das für die Rache? Das sind so
für
die
den
drei.
HSV.
Ja, für den HSV wäre bei Nils eine vierte Option, kann jemand reinprogrammieren gerne, aber dann endet das Spiel sofort. So, einfach Ende.
Abstieg, am Ende mal Abstieg.
Aber nimmt das einen Einfluss auf den Spielverlauf, auch was man da entscheidet?
Gute Frage, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube ja, weil das Ende, was ich bekommen habe, war schon wieder so ein derbes Hau-drauf-Ende, wo ich dachte, das kann nicht das Originalende sein. Mhm. Da geht's nicht um die Liebe in diesem Ende. Also glaube ich, dass es nur fürs Ende was hat, so eine Auswirkung. Aber es gibt wohl auch so ein paar kleine Spielereien, wie dass du den Endboss in der Mitte des Spiels auch schon besiegen kannst, wenn du gut genug bist, was mir nicht gelungen ist.
Oh ja. Metal Gear Style.
Ja,
wenn du schon mal hier bist.
Ich finde die Idee schön, ne, sowas kannst du, und dann gibt's wohl mehrere Abschnitte, wo du eben auch eine andere Entscheidung treffen kannst, die dann eine Auswirkung haben. Ich kann sagen, es ist mit diesem ganzen Filmkörnungs Overlay und so, hat das echt einen tollen Look. Es ist nur schwarz-weiß, hat man ja gesehen, keine Spielereien, das blutrot ist oder so, gibt's nicht, sondern es ist wirklich nur schwarz-weiß, und auch nach dem Durchspielen gibt's immer noch keinen Buntmodus. Also damit muss man
Finde ich aber okay da. Also wenn du schon bewusst
auf das Spiel
hingehst.
Ich will eine Mod, wo das mal eingefärbt wird. Ich finde das ja okay, aber ich hätte auch gerne noch mal sowas drüber
hinaus. Aber dann nicht so cool eingefärbt wie diese alten Stan und Olli Nachkolorierungen. Wo du merkst, warum hat er jetzt so ein lindgrünes Shirt an und eine rosa Hose?
Ja, oder warum nicht so selbst, also dass ich selbst die Farben auswählen kann, in die es dann eingefärbt wird.
Ja.
Da können wir auch so Guardians of the Galaxy mit lila und so, kann ich mir das... Ja. Ne, ich mein's ernst, weil wenn du schon diese Möglichkeit anbietest, dann mach es. Aber es bietet ja keiner an. Das soll man vielleicht vorher sagen.
Also ich habe bisher auch nur, ich habe die Finalversion noch nicht gespielt, sondern eine Preview vor einiger Zeit, die bis die ersten zwei Level bis zum ersten Endgegner gegangen ist. Da hatte ich auch noch nicht das Gefühl, dass ich mit der Steuerung komplett zurechtkomme. Aber das war auch nur so eine Stunde, wo ich spielen konnte. Es war auch irgendwie so, ich konnte nicht gute Settings am PC, zumindest die PC-Version habe ich gespielt, bekommen, dass die Grafik komplett ruckfrei gewesen ist.
Die hat
ab und zu mal so ein bisschen gehakt, aber es kann auch an meinem PC dann gelegen haben. Wer es anders probieren möchte, es sollte mittlerweile ja auch direkt im Game Pass mit dran sein.
Yeah. Auf Xbox. Ist kostenlos,
Na, also da muss man sich jetzt nicht dann überzeugen, dann jetzt erstmal viel Geld dafür auszugeben. Und ich habe schon Bock, das da weiterzuspielen. Ich habe weniger Bock drauf, dass es dann anstrengend wird gegen Ende.
Ich finde, es ist wirklich spielbar und gut spielbar auf normal. Ich habe irgendwann die Mitte des Spiels ungefähr auf schwer, weil es war am Anfang zu leicht, dann habe ich auf schwer umgestellt und dann hatte ich eine Szene, ey, ich bin teilweise, wirst du so wütend, weil es ist ein bisschen wie bei Elden Ring, wo ja die Gegnerplatzierung auch nicht zufällig, sondern du weißt genau, sie machen das aus dem Grund und da hinten ist noch einer, der schießt auf dich, weil du kommst ja nicht zu ihm hin und dieselbe Scheiße haben sie ja auch und teilweise rastest du aus, wenn sie irgendwie dir drei Leute mit Schwertern, dann noch einer mit dem Stab, der nochmal von außen piekst, dann kommt hinter dir einer und dann kommen noch ein oder zwei Leute, die Schusswaffen haben, also das ist teilweise so gemein, aber es macht halt auch Bock, wenn du es dann schaffst, ist es sehr befriedigend. Und du wirst jedes Mal, wenn du es versuchst, wirklich einen Ticken besser. Also du hast dieses ständige Grinden, wo du aber auch merkst, okay, ich renne nicht gegen eine Wand, sondern ich raffe, was das Spiel von mir beibringen will, wie es funktioniert. Man spielt leichter und besser, wenn man sich einfach nicht auf diese ganzen Special Moves konzentriert, sondern einfach nur slash immer dieselben Sachen macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Nachteil, dass es zu schwer gemacht, es ist zu einfach, immer nur dieselben Moves zu machen. Und alle immer mit diesem, du hast so einen schnellen nach oben und nochmal nach unten, der ist derselbe. Und dann hast du, um Energie wieder zu holen, zum Beispiel so einen Schlag nach hinten mit einer Combo. Und danach stehen die torkelnd rum. Und dann kannst du ihnen, was super toll aussieht, so einen Finisher verpassen, der auch immer unterschiedlich ist. Manchmal, weißt du, so Schwert in den Magen und dann knöllen die zusammen und dann bam, Kopf weg. Und dann läuft er einfach cool weiter. Das sind einfach geile Szenen. Mhm. Genauso willst du das haben. Mhm. So diesen Samurai, der läuft und einfach durch alles durchläuft, wie der Robocop. So. Und das hast du hier. Und trotzdem hat es echt Fehler und ist kurz und ist nur schwarz-weiß. Ich weiß, ich find's nicht schlimm, aber es haben viele Leute in meinem Stream haben gesagt, sie hätten es auch gerne irgendwie optional in Farbe, weil es irgendwann ein bisschen monoton wird.
Vielleicht ist es was tatsächlich nochmal.
Monochrom.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, doch.
Nicht schlecht. Okay. Wird sogar der digitale Klatscher hier nochmal ausgepackt. So oder so, also ich meine, ich hätte es mir sowieso mal geholt, um mal länger reinzuschauen, aber durch den Game Pass ist es ein bisschen No-Brainer. Einmal runterladen, kurz mal reinschauen und schauen, ob einem das gefällt.
Bei Steam kostet 18 Euro. Ich meine, das kann man auch machen, aber irgendwie ist es bescheuert, wenn man gleichzeitig 3 Monate Game Pass bekommt.
Okay. Ich weiß nur nie, ob die Sachen auch im Game Pass Ultimate drauf sind für unsere PC-Fans, ne? Weil dann können sie auch so auf dem PC spielen oder nicht. In den meisten Fällen kann man ja davon ausgehen, mittlerweile wäre ja Quatsch, dann nur eine Konsolen- und nicht mehr PC-Fassung.
Auch sehr schön, ist komplett japanisch und mit Untertiteln und es klingt einfach geil. Ey, auf Japanisch kannst du auch einen Kaffee bestellen und es klingt, als würdest du jemandem den Krieg erklären. Es ist immer geil und edel und ehrenvoll.
Du konntest ja in der Theorie auch Ghost of Tsushima so spielen im kompletten Kurosawa-Schwarz-Weiß-Modus.
Genau, daran erinnert es auch total.
Ne, auch noch mit dabei. Ich hab's, aber ich gebe zu, ich hab's mit Farben gespielt, weil die Farben so gut sind bei Tsushima.
Ah ja, ich hab Bock bekommen auf Tsushima, während ich
oh, das war so ein tolles Trip. Ich hab's Add-on immer noch nicht gespielt.
Ich hab ja auch durchgespielt.
Ja. Ja, PS5-Version mittlerweile, da kann es ja auch mal flüssig spielen und nicht auf der PS4 wie damals.
Ich muss das mal wieder weiterspielen. Ich fand's voll.
Hast du nicht durchgespielt?
Nee, das war eine Zeit, da kam
irgendwas anderes raus.
Ich hab's durchgespielt. Nee, ich hab vielleicht 2 Stunden reingespielt. Ich fand's toll. Gerade so die Kämpfe und auch dieses GPS-System mit dem Wind.
Ja, das war mal.
Ich liebe es, wenn Spiele sowas Originelles machen und sowas. Ich liebe es, wenn du keine Anzeigen hast. Ja, ich finde, die haben das alles richtig gemacht.
Irgendwo bei Ubisoft haben sie irgendwelche Assassin's Creed-Prototypen eingestellt, dass das Ding rausgekommen ist.
Fairerweise muss man sagen, ich habe es natürlich gespielt, oder wir alle, lange vor Elden Ring. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt. Ich fand es halt auch toll, so durch die offene Welt da zu reiten und so. Das kannst du bei Elden Ring natürlich auch. Und wenn man ehrlich ist, Ghost of Tsushima war eher so ein Spiel, du bist dann, hast gedacht, cool, da ist wieder ein Lager, da sind 20 Typen drin, da bist du halt einfach reingestürmt, hast alle umgehauen und so. Es hat sehr wenig dramatische Fallhöhe aufgebaut. Es war eher so ein typisches Wohlfühl-Action-Adventure-Ding. Mhm. Vielleicht würde das jetzt nicht mehr so krass zünden, wenn du jetzt reingehst und denkst so, kommst du aus Elden Ring, wo du wahnsinnig viele intensive Erlebnisse hattest, und dann Ghost of Tsushima, glaube ich, kommt dir vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich vor.
Du hast dafür aber, na gut, du wirst die Welten vielleicht dann ein bisschen vergleichen können, ne? Von wegen, Elden Ring macht sehr viel mit seinen Locations, ist aber auch enorm groß und enorm weit verteilt alles. Was bei Tsushima ganz cool war, obwohl so eine kleine Insel gewesen ist, war da ultra viel Abwechslung, was die Locations angeht zumindest. Ne? Du gehst in eine Ecke und auf einmal sieht's komplett anders aus wie anderswo, oder du findest da irgendwie eine begeisternde Nebengeschichte, die dich mal für 2-3 Stunden in Anspruch nimmt. Ich sehe die in meinem im Kopf selber persönlich nicht als so nah beieinander an, sondern für mich ist Tsushima eher so die Ubisoft-Open-World-Formel. Ne? Und bei Elden Ring hast du eben...
Ja, Elden Ring ist einfach was anderes. Ja,
wir gehen.
Krass, wie wir es immer wieder schaffen, Elden Ring in diese Sendung einzustreuen.
Ich glaube, du sprichst das immer an, habe ich
aber
das Gefühl.
Aber es wird auch für immer so bleiben.
Warte erst, bis dann das nächste Breath of the Wild rauskommt und wir dann die ganzen Elden Ring-Vergleiche dann wieder anstellen.
Dann ist auch bald ein Elden Ring-Talk um, das heißt dann nicht mehr Game Talk. Elden Talk.
Ja, wo gibt's schon einen kleinen Podcast, der bestimmt so heißt, ne? Und die sind jetzt genervt, dass wir denen den Namen
Es gibt tatsächlich haben. So einen, ja. Ich hab mir mal einen angehört.
Fabian. Ja. Lass uns mal auf ein paar andere Spiele rübergehen. Du hast Imp of the Sun auch nochmal gespielt. Das war mir überhaupt kein Begriff
bisher. Mir auch nicht so richtig. Und dann habe ich irgendwo einen Testartikel dazu gesehen. Wir können da auch mal den Trailer laufen lassen. Hier blickt man nämlich sofort, was für eine Art von Spiel das ist. Das ist ein typisches Metroidvania. Ist erschienen, ich glaube, Ende März. Gibt's für alle Plattformen, also PC, PlayStation, Xbox und Switch. Und man kann es sogar noch konkretisieren, die Metroidvania-Formel. Es wird hier eindeutig Ori kopiert. Nicht auf dem Niveau audiovisuell, da ist sicherlich auch, ist es auch eine Budgetsache und auch was für kompetente Leute da mitentwickelt haben, aber es ist ansonsten, ich habe es ein paar Stunden gespielt, es ist ein rundum gelungenes Metroidvania-Spiel und ich habe das Gefühl, also vielleicht täuscht es auch, dass es in letzter Zeit, also dass wir schon mal mehr Metroidvanias hatten. Es gab schon mal eine inflationärere Zeit für diese Spiele und jetzt mittlerweile habe ich wieder Freude an diesen Spielen. Und wenn man sowas gerne mag, so Spiele, wo man halt typischerweise, du lernst dann irgendwas wieder dazu, dann kommst du an einer anderen Stelle wieder weiter, du erweiterst deine Energie, du erweiterst deinen Special-Fähigkeitsbalken, und so kannst du auch Gegner besiegen, die du vorher nicht besiegen konntest. Das macht das Spiel eigentlich alles. Es ist auch so ein Spiel, wo man wieder sagen kann, es ist ein bisschen durchgerutscht, weil ich glaube, sehr wenige Leute haben das gespielt oder auf dem Schirm. Kostet, glaube ich, jeweils so 20 Euro auf den Plattformen. Man sieht hier auch nochmal ein bisschen, falls ihr Guacamelee gespielt habt, so sind die Kämpfe auch ein bisschen. Spielt da auch noch mit rein. Was man dem Spiel sicherlich vorwerfen kann, da steckt, glaube ich, keine einzige neue Idee drin, die nicht schon ein anderes Metroidvania mal gemacht hätte. Aber es imitiert es sehr gut, es funktioniert. Man ist sofort drin, wenn man es startet. Es fühlt sich gut an von der Steuerung. Halt eher so ein kleiner, sehr dynamischer, beweglicher Held, wie auch bei Ori. Also mir hat es Spaß gemacht und ich weiß zumindest bei dir, Gregor, dass das auch dein Genre ist. Ich weiß nicht, so Metroidvania ist nicht so deins, ne?
Nicht meins, nein.
Ja, aber dir wird es gefallen, Gregor.
Also von dem, ich hatte bisher gar nichts davon gehört und dann auch nur den Trailer bisher gesehen. Das sieht auf jeden Fall nach etwas aus, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Mich hat es auch so in Teilen ein bisschen an Monster Boy erinnert, vom Hingucken her. Natürlich ist Story der bessere Vergleich, aber es hat ja auch so ein bisschen so diese Azteken-Thematik oder so gehabt.
Damit wird es auch häufig verglichen. Ich glaube, dass bei Monster Boy insgesamt die Grafik noch etwas stimmiger war. Also du hast hier Endgegner teilweise, die sehen richtig gut aus. Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. An manchen Stellen hat es auch so ein bisschen so ein Billo Art Style, also das, Sie haben das nicht geschafft, da auf dem Niveau von Ori sowas zu imitieren. Aber grundsätzlich ist es ein sehr gelungenes oder ein gelungenes Metroidvania-Spiel, falls ja. man irgendwie mal wieder Bock auf sowas hat.
Ja, da hat man natürlich ein Genre, was mittlerweile sehr, sehr gut ausgestattet ist. Mhm. Na, also ich hoffe mal, dass solche Titel, wo jetzt nicht dann so viel Geld reinfließen konnte, wie bei manchen anderen. Wir hatten ja Ori, was ja wirklich recht hoch budgetiert gewesen ist, wahrscheinlich gerade von der Optik her aus. Da musst du nicht immer dann zwar inhaltlich konkurrieren, aber auf dem Marktplatz konkurrieren. Und ich hoffe, dass spätestens zumindest sich das auch rentiert für die Leute, je bekannter solche Spiele werden, die die entwickeln. Ich würde gerne auch immer mehr davon sehen. Es muss nicht immer dann das Rad neu erfunden werden. Solange es gut macht, ist ja alles ganz schön. Ich würde mal einen alten Schinken reinwerfen, weil anstatt meine Zeit mit neuen Games zu verbringen, spiele ich einfach 10 Jahre alte Games durch, die ich schon mal durchgespielt habe. Wir schmeißen einmal den Virtuous Last Rewards Trailer rein. Und Fabian, da haben wir vor 10 Jahren mal einen Talk dazu gehabt. Die Virtuous Last Reward gehört zur Zero Escape Serie, Escape Room, Adventures, Nine Persons, Nine Doors war der erste Teil, DS und Vita damals rausgekommen. Und die gibt's seit einigen Jahren als Collection für moderne Plattformen. Ich habe hier seit einiger Zeit auch eine Series X. Und was spiele ich? Ich habe das Ding einfach angemacht und Virtuous Last Reward in 30 Stunden nochmal durchgespielt.
Ich wollte gerade sagen, das passiert doch nicht einfach spontan mal zwischendurch. Das ist doch ein richtig langes Spiel. Also ich habe die geliebt, dieses Spiel. Ich erinnere mich auch noch an unsere Gespräche dazu und wie tief drin ich war in den Stories dieser Spiele, weil die halt auch, die Spiele sehen nicht so aus, oberflächlich betrachtet, aber die haben auch richtig krasse, packende, gewalttätige und mitreißende Hintergrundgeschichten. Ich habe die sehr gerne gespielt, aber ich habe die auch ein bisschen als sehr viel lesen, sehr viel Dialoge anhören, sehr viel weiterklicken. Würde jetzt nicht freiwillig dieses 30-Stunden-Spiel, glaube ich, noch mal gerne anfassen, weil natürlich auch der Überraschungsfaktor ist ein bisschen weg. Dann deswegen Respekt, dass du jetzt einfach mal so das noch mal spielst. Kann man das denn noch genauso gut genießen, auch wenn man schon weiß, wie es enden wird?
Aber man muss ja sagen, du hast ja schon ausgeführt, die sind ja sehr storybasiert. Als Game muss man sich diese vielen Sachen sowieso so vorstellen. Du kannst ja auch verwandt solche Games wie Danganronpa und andere Serien mit reinnehmen. Die sind dann eben die Saw-Filmserie als Videospiel. Ne? Von wegen, da ist ein Mastermind, I want to play a game, und da wirst du dann in Entscheidungen reingeworfen und musst dann Puzzles machen. Hier ist Escape Room aufgebaut, das auch inhaltlich dann sich dann irgendwie äußert. Ich hab's gemerkt bei solchen Sachen, beim eigentlichen Spielen, das hat ja so ein bisschen was von dem Buch lesen. Ne? Natürlich mit vertonten Sachen, ein bisschen Gameplay nochmal mit drin und Choose Your Own Adventure, dass du an verschiedene Ausgänge dann hast. Ich habe eine Toleranzgrenze von dieses Buch noch einmal lesen. Ne? So von wegen, ich habe es damals erlebt und irgendwann kommt es so wieder, ach, ich würde ja gerne nochmal da reingehen. Du gehst ja auch mit dem Hinterkopf rein. Oh, ich weiß ja ungefähr, was passiert ist. Da kann man ein bisschen anders mit der Betrachtungsweise reingehen. Bei Virtuous Last Reward war das ganz coole, dass ich es ein bisschen präsenter hatte, weil ich im letzten Jahr genau das gleiche mit Zero Time Dilemma gemacht habe, was der dritte Teil der Serie gewesen ist. Da habe ich auch spontan, ach, ich habe irgendwie Bock drauf, ich mach's kurz an und dann an einem Tag durchgespielt.
Wo hast du den denn nochmal gespielt? Auf welcher Plattform?
Auf dem PC. Ursprünglich auf der Vita. Und dann ist ja auch für den PC rausgekommen und da habe ich mir die PC-Version geholt und das dann an einem Tag durchgezockt. Ist auch kürzer als Virtuous Last Rewards, ich glaube 13 Stunden halt für Zero Time Dilemma gebraucht. Und mit der Betrachtungsweise, ich weiß schon, was in der Story passiert, kann man auch so ein bisschen auf Hinweise achten. Ah, Moment, also deshalb ist es so ausformuliert gewesen. Und über die Weihnachtstage habe ich es auch mit Eye the Somnium Files gemacht, wem das was sagt. Ist auch so ein Spiel von den Danganronpa Leuten. Da geht es um einen Detektiv, der eine Mordserie aufklären muss, wo
der so Roboterauge hat, ne?
Genau, der Typ hat selber ein Roboterauge und in der Mordserie geht es um einen Serienkiller, der Leuten das linke Auge aussticht und die Leichen dann zurücklässt und da muss man herausfinden, was ist jetzt so Phase oder nicht. Und alles in diesem verwundenen, tausendfach Twists und so weiter verzahnten Style. Ich war wieder so in the mood, dieses Buch nochmal zu lesen. Ne? Und ich habe wieder gemerkt, wie gut eigentlich das Storytelling in dem Virtuous Last Reward ist. Ein bisschen verkopft in vielen Stellen und teilweise sehr viele Twists dann mit drin. Aber dafür, dass ich mich so spontan vom Game Pass angelacht hat und ich es einfach mal angemacht habe, ich mach mal diesen einen Raum. Ach, jetzt möchte ich schon ein bisschen weiterlesen, was da passiert ist. Und ich habe es innerhalb von einer Woche dann nochmal durchgezockt. Weiß nicht, ob ich dann nochmal in 10 Jahren wieder Bock habe, das dann zu lesen und zu erleben. Das habe ich bei Ace Attorney gemerkt, die Phoenix Wright-Spieler. Die kann ich auch nur zweimal durchspielen. Beim dritten Mal wird schon, da weißt du einfach zu genau Bescheid, um es nochmal zu zocken. Aber wenn jemand Game Pass hat und so alte Adventures mag, Virtuous Last Reward ist so ein bisschen das visuell am schlechtesten gealterte, weil es aus einer Ära kam, wo sie die Figuren mit Polygonoptik umgesetzt haben. Vorher waren es eher Zeichnungen und dann später bessere Polygonfiguren. Das war ein altes Vita-Spiel eben. Also die Charakterdesigns sehen ein bisschen nicht so cool aus, ne? Aber Der Rest drumherum, Voice Acting, Puzzles, gerade die Puzzles machen mir auch Spaß.
Ja.
Du kommst in den Raum rein und musst dann eben herausfinden, okay, du siehst deinen Tisch mit drei Würfeln vor dir und da ist dein Piktogramm, was irgendwelche obskuren Regeln erklärt. Versuch mal, das rauszufinden, wie es geht.
Und das macht mir... Das ist mein Albtraum. Ich hasse nichts mehr als Rätselräume.
Dieser Puzzlekram, ich liebe den Puzzlekram. Genauso muss ich immer wieder.
Ich musste ihn schon so oft machen, aber ich habe selten wirklich Spaß dabei. Es ist immer so dieser Druck, oh Mann, ey, es ist jetzt eine Prüfung, ob du smart genug für dieses Spiel bist oder nicht.
Ey.
Und dann danach kommt ja das nächste Rätsel. Und das nächste, das hört ja nie auf.
Es geht bei dem Spiel besser. Ich würde dir nicht empfehlen, zum Beispiel Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, also den Vorgänger zu spielen, der da auch mit drauf ist, obwohl der storytechnisch ziemlich geil ist.
Du musst aber ja zuerst spielen.
Wenn du die nicht kennst, klar, ne? Aber ich glaube, also ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du jetzt nicht mega Bock drauf bekommen hast, diese Teile sofort nachzuerleben.
Ich finde die Idee so interessant, auch wie du hast ja schon häufig davon erzählt, ist ja auch eine gute Qualitätsmerkmal. Aber ich tue mich furchtbar schwer mit Escape Rooms.
Ja.
Ich mag die einfach nicht.
Der erste Teil setzt auf Mathe, ne? Das ist ein Großteil der
Bildung. Ja, hätte sie gleich sagen können. Okay, ganz auf die Packung drücken.
Und, liebe Spielhersteller, ich hab's damals wahrscheinlich auch schon gesagt, geht nicht davon aus, dass jeder Sudoku kann. So.
Das wäre ein schöner Böppel so vorne auf der Verpackung. Setzt auf Mathe, Ausrufezeichen. Setzt
Mathe voraus.
Ja, hey, diese Parental Advisory, die da hinten drauf ist. Ja. Da schreibst du mir dann drauf, da ist Blut, da ist Gewalt, ne, da wird einmal geschimpft in dem Spiel, aber wenn Mathe und Sudoku drin ist, wird's nicht vermerkt?
Ergibt keinen Sinn.
Ja, das müsste eigentlich mit drauf sein. Na gut, gehen wir weiter. Damit habe ich meine Zeit hauptsächlich verbracht. Ich werde nächste Woche noch über ein anderes Spiel sprechen, bei dem leider das Embargo zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen ist. Aber da könnt ihr gespannt drauf sein. Da habe ich nämlich auch ganz gut damit Spaß gehabt. Relativ hört sich nämlich ein bisschen komisch an. Simon, von dir würde ich gerne wissen, in deiner Liste habe ich auch noch entdeckt, einen anderen Titel, den ich mir runtergeladen habe im Game Pass, der seit kurzem draußen ist, aber den ich noch nicht so richtig einschätzen kann, nämlich Weird West. Hast du auch gespielt?
Habe ich runtergeladen. Ja, habe ich mir so 2 Stunden ungefähr angeguckt. Ist von Devolver Digital und deswegen hat's mich interessiert, weil ich absoluter Superfan bin, was diesen Publisher angeht. Ich habe wirklich jetzt gerade, es gibt einen Steam 90% Sale zu allem Devolver Digital. Es ist wirklich toll. Ich krieg da kein Geld für oder so, ich habe mit denen keinen Deal, aber bitte guckt euch das mal an, weil ganz im Ernst, da kann man sehr gute Schnäppchen machen, weil die machen tolle Spiele. Es ist ein wie man sieht, taktisch möchte ich nicht sagen, aber ein Western, in dem man eben nicht einfach nur ballert, sondern man muss auch Deckung ausnutzen, man muss die Waffen richtig nutzen, man kann mit Verbündeten arbeiten, man kann aber auch alleine einfach sich durchschleichen. Es gibt Monster, es kombiniert so ein Monster-Setting und irgendwas Okkultes mit Western. Und direkt am Anfang wird irgendwie, glaube ich, der Sohn umgebracht. Und der Mann entführt und man selbst nimmt sich dann den alten Sheriff-Stern wieder an die Brust und geht auf die Suche. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man auch in Tiere sich verwandeln kann. Das ist für mich jetzt auch neu.
Kann ich mal ganz kurz fragen, hast du Desperados 3 gespielt?
Nicht gespielt, ich kenn's so.
Okay, aber mich hat interessiert, ob das ähnlich ist, weil mich hat das am Anfang immer daran erinnert.
Naja, ich finde nicht, weil Desperados ist doch rundenbasiert, oder? Nee, es ist dieses Echtzeit, aber man muss sehr aufpassen, wie man sich
bewegt, wo man lang geht. Eher strategisch, das sieht schon ein bisschen Action.
Nee, es ist schon rein Action.
Ich muss an diese Dark Alliance-Spiele denken, wenn ihr die noch kennt, ne? So Baldur's Gate oder Fallout, gab's ja auch so eins.
Ja, ich glaube, das könnte man eher vergleichen. Also es gibt halt schon wirklich viel Action-Elemente. Aber man kann eben auch schleichen, das meine ich eigentlich. Man kann schon versuchen, es gibt so eine Situation in der ersten Stunde, wo man so ein Fort hat, der Gegner, und du kannst halt ganz blazing da reingehen und hoffen, dass dich keiner trifft, was immer schwer ist. Du kannst aber auch Leute befreien, die dir dann helfen. Du kannst aber auch dich reinschleichen und dann quasi durch einen Brunnen in die Knastabteilung gehen und da dann irgendwie deine Aufgaben erfüllen. Ich hatte das Gefühl, dass es doch sehr viele Möglichkeiten einbietet. Ich habe aber auch so Kritik gehört. Also Leute meinten, das wäre gar nicht so geil. Game 2 hat gesagt, das wäre nur so okay. Es ist weder besonders richtig toll, noch ist es in irgendeiner Form schlecht. Es ist wirklich eher so Special Interest, würde ich sagen.
Ja.
Also was man hier gesehen hat, kriegt man halt auch, aber auch nicht viel mehr.
Es sieht nach was aus, auf das ich eigentlich Bock habe. zwischendurch, ne?
Nee, auf der Festplatte ist es drauf. Es hat Spaß gemacht. Nur ich habe jetzt nicht den Drang gehabt, es unbedingt 40 Stunden durchzuspielen. Das ist so der Unterschied.
Als du den Titel genannt hast, ich hatte den schon längst runtergeladen, aber ich dachte eigentlich, du meinst ein anderes Spiel, was auch gerade in der Preview draußen ist. Die Fortsetzung von Hard West ist nämlich auch, zumindest ein paar Leute konnten sie zum Spielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch direkt draußen ist. Oder
ich habe mir gerade den ersten Teil gekauft.
Ja, der ist auch häufiger mal günstig runtergesetzt. Ich weiß noch, dass wir damals die Entwickler hier hatten, mit denen ich dann oben noch im Kaminzimmer dann drin saß und wo wir dann das erste Hard West dann ausprobiert haben. Das sind ja die Leute von Techland aus Polen, die dahinter sind und Hard West ist, gut, hier der Trailer, muss man gucken, ob die hier noch Gameplay zeigen. Oder
nicht. Ja, aber das ist
nämlich die klassische rundenbasierte XCOM-Strategie.
Und das kann man auch machen, also sowas finde ich auch toll, deswegen habe ich mir auch geholt. Ich finde sowas in einem Western-Setting irgendwie ein bisschen fresher, als wenn man jetzt XCOM spielt, das gab es dann irgendwie auch schon sehr häufig. Auch mit Phoenix und so. Es gab ja einige Sachen, die das so kopieren. Aber hier, ich meine auch diese mit dem Zug, das sind doch mal irgendwie ganz coole Ideen.
Das ist ein cooler Level, so ein Zug als Strategielevel, ja.
Ich muss sagen, ich glaube, der Westen an sich ist nicht so populär. Also, wann immer was mit Western kommt, habe ich immer das Gefühl, das läuft so unter ferner Liefen. Die Leute kaufen es ein bisschen, aber es ist nie so das Supertitel.
Also, das ist Red Dead Redemption.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar, hat sich Red Dead Redemption so gut verkauft?
Ja, ich denke schon.
Ja, okay. Ja.
Sehr, sehr gut.
Ich hätte jetzt keine Zahl.
Ich hab zuletzt noch mal Gun angemacht.
Ah, das habe ich gemocht. Ja. Ist nicht mehr so gut wahrscheinlich, aber ich hab's
nur damals kurz gespielt bisher, aber das ist spaßig.
Ich hab mir für die Switch Call of Juarez Ganzlinger gekauft, kennt ihr das noch?
Ja, das Ganzlinger war aber das Gute.
Das war dieses so ein bisschen schießbudenartige, sehr actionbetonte Spiel, wo du so durchläufst und die Leute wegballerst. Ist keine Top-Notch-Umsetzung auf der Switch und ist generell auch ein bisschen gealtert, aber damals auf der 360 hat mir das richtig Spaß gemacht.
Ja, das ist, lieber das, bitte nicht Call of Juarez The Cartel.
Das fand ich ganz schlecht. Mit dem Zeitpunkt. Das kannst du auch nicht machen, nee. Aber ich fand auch, das hat ein schönes Western-Setting. War da auch, wo man die Peitsche und wo du so über Abgründe und so rüber konntest? Oder verwechsel ich nicht mit dem
genau davor? Es ist das, wo man eigentlich in dem Saloon sitzt und es wird alles so in Rückblenden erzählt. Mhm. Und dann ist das so sehr Arcade-mäßig.
Ja, genau. Du hast ja Schießbude gesagt. Ja, das hat so ein bisschen das Gefühl. Ja. Nicht ganz Lightgun-Shooter, aber so ein bisschen in dem Spirit. Na, aber da kann ich mich auch noch erinnern. Das habe ich, glaube ich, auch noch auf der 360 irgendwo drauf.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir da auch mal irgendwann was zu gemacht haben.
Ja. Lass uns mal ein bisschen Kleinkram machen. Ein paar Minuten haben wir
hier
noch.
Gerne,
Nee,
bitte. Nein, du wolltest jetzt was sagen, aber ich möchte nur anmelden. Eine Sache möchte ich am Ende auch noch mal kurz
besprechen. Okay, weil ich hätte dir gerne jetzt ein bisschen was zu Nightbook.
Oh Gott. Okay, kann man kurz machen. Also ich mach beides ganz kurz. Also Nightbook kann ich niemandem empfehlen. Das ist halt ein FMV-Spiel, was ich mir mal gekauft habe, weil ich dann gestreamt habe.
Whales Interactive. So, da sind sie.
Ja. Also es ist eine Frau, arbeitet von zu Hause aus und übersetzt verschiedene Sprachen simultan. Das ist ihr Job sozusagen, ihr erster Tag. Das ist ihr Mann, der ist ein Vollidiot. Ihr Vater sitzt einen Raum weiter, ist irgendwie irre und im Raum eingesperrt. Und dann übersetzen wir, und das ist der einzig relevante Part, übersetzen wir Teile eines Buches und lösen damit sozusagen eine Beschwörung aus. Und dann wird alles ab da ganz, ganz schlimm. Wir sehen das immer irgendwie so. Es ist so ein bisschen, es gibt interessanterweise sogar wirklich verschiedene Varianten, die man gehen kann. Also du kannst suchen, du kannst überlegen, welchen Storyverlauf mit welchen Personen du fokussiert verfolgen willst. Der andere fällt dann weg. Das heißt, man kann es auch 3-4 Mal spielen, aber es ist irgendwie, es ist einfach nicht mal als Film gut. Es ist langweilig designed. Eigentlich macht man nix. Also so alles, was an solchen Spielen falsch laufen kann, läuft hier falsch. Ja. Der Trailer ist noch das Spektakulärste, also spart's euch.
Schade, ich mag so FMV,
wir haben immer ganz gern. Also rein vom Trailer, wie es geschnitten ist, es sieht auf jeden Fall wertiger aus im ersten Blick als viele andere.
Deswegen habe ich es geholt. Aber ich dachte vor allen Dingen, es ist diese Art von Spiel, wo du auf einem Laptop mit den Kameras verschiedene Dinge machst. Es ist einfach nur, es ist nur, ja, aber es ist am Ende nur der Rahmen für die Videos. Ne? Okay. Also spart's euch. Was war das andere nochmal?
Ich habe hier von dir noch einige stehen, Guardians of the Galaxy.
Guardians. Kann mir das mal kurz, ein bisschen älter, aber ich feiere das gerade so sehr, weil es mir so einen Spaß macht.
Weil die wurden ja verkauft, alle die Studios jetzt.
Ja. Ne? Also wie?
Also Square hat das Entwicklerstudio verkauft.
Ah.
Zusammen mit dem Tomb Raider Studio. Also das waren ja Eidos Montreal, die das gemacht haben.
Okay.
Weil Crystal Dynamics keine Zeit hatte wegen Marvel's Avengers. Und also mich freut es, dass du sagst, dass es dir gefällt.
Freut mich auch.
Ich fand's überraschend richtig, richtig gut.
Ich auch.
Es hat so viel Spaß gemacht.
So, genau so geht's mir. Ich bin so richtig euphorisiert, das weiterzuspielen. Ich bin jetzt fast durch. Und es hat jedes Mal spiele ich und denke mir, ja, mal gucken, ob es jetzt langweilig wird. Und dann kommt sowas wie Nowhere, diese Location, wo du dann irgendwie einfach eine Stunde lang dir einfach nur alles anguckst. Die ganze Zeit hast du geile Dialoge, die auch nicht so schnell langweilig werden oder monoton, wie man denken könnte, sondern die sind wirklich gut geschrieben, sehr interaktiv, je nachdem, wen man irgendwie in eine Mission schickt, hat man manchmal auch andere Dialoge. Dann hat man Flashbacks, also zu Star-Lords Vergangenheit, die auch wieder, generell ist alles anders als das Filmuniversum, muss man sagen. Es ist also wirklich anders.
So eine andere Comic-Interpretation der Figuren, ja.
Aber gerade Drax ist ein gutes Beispiel, wo man hier sieht, manche Figuren gewinnen ganz enorm dadurch, dass sie in diesem Comic-Universum überhaupt erstmal aufblühen können. Dass sie eben nicht nur der Comic-Relief sind, sondern dass sie irgendwie auf eine andere Art charakterisiert werden, die der Figur was gibt. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen. Also, es ist spielerisch Standard.
Ja.
Die Kämpfe, alles, was so am Controller funktioniert, ist wirklich ein bisschen generisch, aber es macht Bock. Es ist nicht schlecht.
Ja.
Aber es ist auch nicht besonders beeindruckend.
Es wird wirklich sehr, sehr vom Storytelling und der Charakterisierung getragen. Also ich hatte immer Fun damit, wo gehen wir jetzt hin, was passiert da? Mhm. Auch
das Lama.
Oh, das Lama. Das Lama ist auch
es ist so geil, obwohl es nichts macht. Es ist aber trotzdem eine meiner Lieblingsfiguren.
Wie weit bist du? Also ich will jetzt nicht...
Ich würde sagen, im letzten Drittel.
Also ich fand sehr erstaunlich, wie erstaunlich emotional dieses Spiel werden kann, weil man so investiert ist in die Figuren und auch wie die Dialoge geschrieben sind, was du dafür Optionen und Szenen hast.
Und dann lachst du wieder und dann wirst du wieder emotionalisiert. Dann hast du Action, dann wieder irgendwas.
Genau. Das Einzige wäre, wenn das Gameplay nicht wäre. Nein, das ist in Ordnung. Ist aber ich fand das Kampfsystem an sich mit diesem ganzen System von wegen, okay, jetzt muss ich auf das Special draufwechseln und mal Star-Lord freaken. Weil du spielst ja auch nur Star-Lord und nicht die anderen. Ne? Und
aber dann hast du immer so ein bisschen. Befehle,
du gibst die Befehle. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, okay, das fühlt sich in anderen Games ein bisschen besser, als das herumfliegen und
so. Das ist ein bisschen irrelevant am Ende, weil, also Spiel fand ich auch top, aber als es dann durch war, die letzten 1-2-3 Stunden, das ist sehr, sehr viele Kämpfe hintereinander. Da ist auch keine Evolution mehr drin, weil im letzten Endes ist es auch egal, du hast so viele Skills dann auf all den Figuren, du triggerst einfach irgendwas, du siehst, okay, von dem ist das Symbol wieder voll, was ist denn, welche Fähigkeit, wo, fuck, egal, du löst einfach einer aus, es blitzt und knallt überall, du gewinnst die Kämpfe auch alle, also da, das ist dann irgendwann durch, das Thema, da kommt spielerisch nichts mehr hinzu, aber das versenkt das Spiel dann nicht, weil das ist zu 80% geht es ja super flott voran, es hat ja auch keine Open World im klassischen Sinne, sondern so ein bisschen Exploration abseits des Hauptweges.
Ein paar Rätsel,
echt hammergut geschrieben, super abwechslungsreich, was die Settings und so angeht. Und das entschuldigt dann dafür, dass es spielerisch ist halt nichts Besonderes.
Genau, und ich weiß nicht, ob wir, naja, ist die Lizenz dann weiterhin bei Eidos Montreal? Also werden sie die Gelegenheit haben, das jetzt mit der Embracer Group, zu denen sie gehören, dann nochmal weiterzuführen? Ist das eine Square-Sache? Letzten Endes hat sich's wahrscheinlich ja nicht wirklich gerechnet mit dem Budget, was reingegangen ist und wie die Leute das angenommen haben.
Avengers hat das versaut. Ja, Avengers hat den, das ist unfassbar, aber der hat den wirklich den Boden weggezogen, habe ich das Gefühl. Weil, also Leute kaufen das Spiel nur nicht, weil Avengers so schlecht
war. Ja, das glaube ich auch.
Das ist mein Eindruck.
Wird dem auf jeden Fall geschadet haben.
Ja, immerhin recht viele, auch selbst damals zum Launch, das waren ja sowieso der allgemeine Tenor, jeder, das gespielt hat, hey, überraschend gut, ne? Und schaut's euch an, es hat ja dann auch bei den Game Awards, glaube ich, den Writing Award immerhin abgestaubt. Das Spiel präsenter ist bei den Leuten und ich denke, wenn dann die Discounts anfangen, es ist auch tatsächlich im Game Pass, ich weiß nicht, ob es immer noch
ist, aber
es war mit dabei, also da hat Microsoft nochmal ein bisschen Geld gelatzt, damit es da drin ist. Spätestens dann. Einfach mal angucken.
Ja, wirklich. Ihr werdet auch schnell merken, ob es euch gefällt und allein die Dialoge, alles, wie das Spiel zusammengenäht ist, macht einfach Spaß. Es ist wie einfach zocken mit Freunden. Nur, dass die Freunde in dem Fall virtuell sind, aber es fühlt sich an, du bist nicht alleine.
Ist das nicht normal für Comicbuch-Fans?
Ja,
das sind meine Freunde. Ich kaufe die neue Ausgabe mit Star-Lord.
Ja, aber du musst nicht mehr blättern. Du kannst einfach nur noch nach vorne drücken.
Wie faul ist man, dass man nicht mal mehr blättern möchte, um seine Freunde zu sehen?
Hier, weil wir sind am Ende, ne?
Ja. Du kannst in Ruhe noch reinschmeißen.
Ich möchte nur kurz noch eine Sache sagen. Es gibt ja dieses Video zu Ravenholm. Da gibt's jetzt ein 1-Stunden-Video mit mit quasi in-game zu einem Ravenholm-Spin-Off. Kurze Erklärung, Ravenholm ist eine Mission, eine Karte in Half-Life 2 und ist mit so der einer der bekanntesten Elemente in diesem an sich schon sehr genialen Spiel, weil es eben der eine Level ist, der so Horror-Elemente hat, Gore-Elemente hat, eher so am Braindead erinnert, auch mit so einem Pastor, mit der Schrotflinte. Yeah. Und daraus haben sie eben dann ein ganzes Spiel versucht zu machen, haben es dann aber nicht fertig gemacht. Jetzt gibt's eben dieses Video, wo man viele Szenen aus dem Spiel nochmal sieht. Das ist sehr interessant, weil man auch sieht, wie sich Spiele seitdem weiterentwickelt haben, weil man natürlich vieles sieht, wo man denkt, naja, du kannst jetzt irgendwie Strom leiten, indem du mit der Waffe so Bolzen hinschießt. Damit kannst du Pfützen unter Strom setzen. Übrigens, habe ich das nicht gewusst, aber wusstet ihr, dass das nur geht mit Salzwasser? Also mit dem Salz in Wasser? Destilliertes Wasser würde nahezu keinen Strom leiten.
Jetzt war für mich neu.
Wegen dem Sodium, in echt.
Ach so, okay.
Das habe ich so.
Beides nicht.
Ja, aber auch für mich war das neu, aber ist im Spiel auch nicht relevant.
Das hört sich aber auch nach dem Spielequest an. Dann findet das Salz für das Wasser, weil überall nur destilliertes Wasser ist und du dann die Zombies dann nicht
klingt so. Kannst. Ist aber hier nicht so. Ich habe das im Laufe des Streamings durch meinen Chat habe ich mir das sagen lassen.
Ja.
Man sieht jetzt natürlich, das geht eine Stunde, man sieht halt viele Elemente, wo man sagt, ach ja, das wäre aber cool gewesen, wenn man das mit der Brille der damaligen Zeit sieht, wenn das Spiel rausgekommen wäre. Mhm. Mittlerweile ist vieles natürlich überholt, die Grafik sieht irgendwie auch lame aus.
Gleiche Gefühl bei Duke Nukem Forever. Hab ich das nicht damals gespielt? Ich hätte das damals gespielt.
Ich weiß noch ganz genau, dass ich das gefeiert hätte und ich kenne auch Leute, die es gespielt haben oder hätten, weil Ravenholm ihr Lieblingslevel ist in Half-Life 2. Mhm. Heute gibt's halt viele Zombie-Shooter. Ne? Heute ist das ja überhaupt nichts Besonderes. Aber es ist schön zu sehen für alle Nostalgiker, dass es doch relativ viel von diesem Spiel schon gibt, was man auch zeigen kann. Mhm. Und man kriegt auch so ein bisschen die Half-Life 2-Feelings, weil man auch Außenareale hat, wo man natürlich dann auch wieder dieses osteuropäische Setting sieht, was ja Half-Life 2 überhaupt erst so gemütlich gemacht hat. Und naja, jetzt ist die Szene, die wir gerade sehen, ist jetzt nicht so spannend, aber es gibt halt, wie gesagt, auch so diese typischen Elemente von so Rätseln, die man mit dem Strom lösen muss oder Waffen, die man aktivieren kann. Dann gibt's so Propellermaschinen, wo man die reinlocken kann. Es gibt eine Sache, die ist ganz cool, die wird am Ende von dem Video gezeigt. Das sind so affenartige Gegner. Also das sind Affen, die bearbeitet wurden oder manipuliert wurden und die sind dann smart und die KI ist wohl relativ gut. Okay. Das heißt, die gehen, wenn du auf die schießt, hauen die sofort ab, gehen in irgendeinen Lüftungsschacht, kommen dann von hinten, von der Seite, von oben. Sind alles schöne Ideen. Also
suche ich im kleinen Fenster nach Affen.
Nein, musst du jetzt nicht, aber es ist im Video am Ende auf jeden Fall. Es ist wirklich gut für Leute, die sich dafür interessiert haben damals. Die können sich das mal angucken. Das Interesse in meinem Chat war wirklich eher so, ja, braucht man eigentlich heute nicht mehr, sieht irgendwie Standard aus. Ich guck das dann nochmal mit dieser Nostalgiebrille und hab echt Spaß dabei gehabt, mir diese Stunde anzugucken, weil die auch schön kommentiert wird. Ist eher so Doku-Style.
Es ist ein No-Clip-Documentary, also geht da entsprechend auf den Kanal rauf. No-Clip machen ja sehr, sehr viele solche Reportagen und das sollte eigentlich Game-Journalismus dann sein, in der Form, ne? Solche Sachen wieder rauszuholen, alte Prototypen dann nochmal zu zeigen.
Die spielen es dann auch komplett durch und erklären in den Bindegliedern, was da passieren sollte oder so.
Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man unter heutigen Augen dann vielleicht nicht so davon geflasht ist, aber du musst sagen, das Spiel hat nicht daran Schuld, was danach alles passiert ist, ne? Und das in den Kontext, weil so in der Form, ich musste auch gerade sehr stark an Dying Light 2 denken, was ich dann auch eben vor einiger Zeit durchgespielt habe, das natürlich auch auf eine ähnliche Richtung geht, mit Parkour nochmal dazu. Aber es ist ein beliebtes Thema jetzt, Zombies und Schleichen. Und
ich muss sagen, ich finde nichts schöner, als jemand, der unbedacht vor mir einfach nur kniet, bei Dying Light 2 den runterzutreten. Ich weiß, es ist nicht fair, aber ich muss jedes Mal mit mir kämpfen, nicht einfach diesen armen Hilfsarbeiter jetzt, weil es geht. Es ist echt schwer.
Kannst du dich nicht zurückhalten?
Jemand vom Dach treten, das ist meine Leidenschaft. Weil wenn ich das nicht mehr, wenn du mir das nimmst, dann habe ich gar nichts mehr.
Das ist so der Spruch, der auf deiner Collection-Karte drauf ist. Ja, jemand vom Dach treten, ist meine Leidenschaft. Simon Kretschmer, 2022. Simon, Fabian, danke euch, dass wir mal wieder zusammensitzen konnten, ein bisschen quatschen können.
Ja, wieder. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir in dieser Konstellation im Game Talk wieder zusammenkommen und ob du dann Elden Ring durchgespielt hast, Ghost of Tsushima. Und was musste ich noch zu Ende spielen? Ach, hier, Martha is Dead. Ich glaube, ich habe die kleinste Aufgabe vor mir. Das ist ganz schön für mich. Beim nächsten Game Talk, wenn wir sind, haben wir das alles durchgespielt.
Ey, ich komm nachher nach Hause, ich krieg dann eine Mail. Übrigens, ich habe Martha is Dead durchgespielt. Hier ist mein Screenshot. Jetzt kommen wir in die Pötte.
Musst du auch beweisen dann.
Ja, da werden wir spätestens abliefern, bis es soweit ist. Wir sagen aber auch danke bei euch fürs Zuschauen, wie immer, jede Woche hier im Game Talk. Ihr wisst Bescheid, Dienstag natürlich mittlerweile, im Game Talk. Nächste Woche wird es natürlich auch wieder mit bunten Themen dann soweit sein. Ich glaube, Ilias sollte dann wieder da sein. Seid also mal gespannt darauf, was es ist. Ihr könnt euch gerne auch in den Comments darüber austauschen. Was denkt ihr zu den Spielen, die gezeigt wurden? Was sind eure Eindrücke auf einer Skala von 1 bis 1 Million? Wie viel Prozent gibt ihr Duke Nukem Forever 2001? Möchten wir auch alles wissen. Und ja, habt viel Spaß mit dem anderen Content hier. Wir sagen danke und wir sagen tschüss.
Tschüss.